Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Hallo, liebe Filmfreunde, DVD-Freaks, Blu-ray-Bescheuerten und Kino-Kenner. Mein Name ist Philipp Jordan, das ist der Zelluloid-Podcast Nummer 46 und ich habe mit mir Kikidi Carsten to the Pickidi Pole.
Guten Tag.
Und Kikidi Khalil to the Biggidi Böller.
Servus.
Ina die Haus.
Ja, ich habe mich ja sprachlich jetzt auch anpassen müssen. Also kein Schwäbisch mehr langsam, sondern langsam Bayerisch.
Ja, das denkst auch nur du, dass du dieses Schwäbisch jemals dann auskriegen wirst. Du, das glaubst du, aber auch nur du. Das bleibt bis in dein Gräbele.
Also wir Schwaben haben ja auch bekanntlich ein Lokalkolorit. Und ich muss dazu sagen, dieser Akzent hilft einem, wenn man einen neuen Job angetreten hat, dass man auf einmal angesprochen wird. Hey, du bist doch der von Zelluloid.
Du bist eine Celebrity, Carlin.
Ja, wirklich. Unfassbar.
Übrigens, ich muss ja doch nochmal aufklären, weil viele Leute haben meinen sehr kindischen Scherz das letzte Mal nicht verstanden und einige Leute haben gedacht, ich hätte dich gefragt, ob du den Clown, der sich vor Schulen versteckt, gesehen hast. Womit mein gesamter Lachflash natürlich keinen Sinn macht, sondern ich habe natürlich gesagt, hast du den Clown gesehen, der sich vor Schwulen versteckt? Und hättest du dann Nein gesagt, hihi, wärst du schwul gewesen. Übrigens, apropos schwul, hat einer von euch gestern auf Arte die Dokumentation gesehen, Gays sagen Nein?
Nein.
Oh, naja, gut. Ist auch nicht so schlimm.
Super.
Ja, ich weiß. Ich werd immer besser. Ich habe einen Run. Kurz noch, wir haben schon eine ganze Weile wegen Krankheit, Umzügen, alle möglichen keinen Podcast mehr gemacht. Aber eigentlich planen wir sehr wohl, weil so der ein oder andere Frechdachs auf Facebook irgendwie schreibt, ah, ihr seid wieder zu einer Folge alle paar Monate übergegangen. Nein, nein. Wir kommen alle zwei Wochen, nur sind wir eben manchmal verhindert.
Das kann man laut sagen. Ne?
Und kommt deswegen eben nur alle paar Monate. Aber unser Rhythmus ist ganz streng, alle zwei Wochen. Und was wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen haben, beziehungsweise noch gar keine Gelegenheit dazu hatten, ist ganz kurz mal eingehen auf die Oscars. Hat einer von euch die Oscars zufällig angeguckt?
Ich bin dabei eingeschlafen.
Ich habe leider keinen Fernsehanschluss.
Ah ja. Also, oder ihr habt aber so ein bisschen mitgekriegt, wer was für Oscars mit nach Hause genommen hat, oder?
Ich meine, es hat sich ja relativ aufgeteilt zwischen Hugo und dem, wo du es letztes Mal vorgestellt hast, ne?
Genau, The Artist. Den es übrigens schon auf Blu-ray gibt, also zumindest hier in Holland. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist. Aber habe ich zufällig gesehen, schon seit über einer Woche. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also mich hat es gefreut, weil gerade gegen The Artist hat sich in den bei den amerikanischen Kritikern, Podcastlern und Blogs so ein bisschen Unwohlwollen gebildet. Und ich fand es zu Unrecht. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Es ist halt immer so, wenn ein Film so viel Oscars abstaubt, dass es danach schon nicht mehr cool ist, den Film gut zu finden oder die Erwartungen zu hoch sind. Ich finde immer noch, jeder, der die Gelegenheit hatte, ihn im Kino zu sehen, sollte ihn sich im Kino angucken oder dann spätestens auf DVD oder Blu-ray. Es sei aber als warnend hinzuzufügen, dass der Film eure Flatscreen-Fernseher nicht ausfüllen wird, weil er noch in dem alten 4:3-Format aufgenommen ist, um der Sache treu zu bleiben, sozusagen.
Also ich glaube, dass da auch ein bisschen gegen die Oscars so ein Shitstorm gefahren wurde, weil Revens Drive wurde ja ziemlich so von diversen Seiten gehypt. Ist ja auch wirklich ein genialer Film. Und der ist ja bei den Oscar-Verleihungen relativ unter ferner Liefen gelaufen. Ich glaube, er war nur in einer sehr ganz kleinen Kategorie nominiert. Ich hätte mich aber auch gefreut, wenn er tatsächlich noch Best Soundtrack oder Ähnlichem nominiert worden wäre.
Ich finde übrigens auch, er hätte Best, wenn dann Best Soundtrack, weil Ryan Gosling ist zwar die coolste Sau ever in dem Film, aber ich finde es keine Oscar-Darbietung. Also er hat die Rolle perfekt gespielt, aber es ist nicht so, dass man sagen konnte, oh hey, dafür muss er einen Oscar bekommen. Also da finde ich zum Beispiel, ich glaube, der männliche Hauptdarsteller von The Artist, hat der den, oder war das, wir hatten die männliche
Jean Dujardin.
Dujardin, das ist doch ein Dujardin-Wert, oder? Nee, jetzt habe ich zwei Werbungen durcheinander gemixt. Aber das ist doch der Typ von The Artist. Und ich finde, der musste wesentlich mehr Leistung bringen. Also der musste ja steppen, der musste eben ohne sprechen zu können, was ja Ryan Gosling im Grunde auch gemacht hat in Drive, eine Rolle hinlegen. Und ich finde, das doch einen verdienteren Oscar. Ich hätte es ein bisschen komisch gefunden, wenn Drive. Aber Drive ist doch schön eigentlich, wenn der so ein kleiner Geheimtipp bleibt. Und er hat immerhin die Kohlen gut eingespielt. Also dieser Nicholas Wenden Refn oder wie der heißt, wird auf jeden Fall mehr Filme machen können.
Ich habe mir sogar die Jacke gekauft.
Jetzt ernsthaft?
Ja, der ist doch super.
Eine Jacke oder die Jacke?
Diese Jacke mit dem Skorpion hinten drauf.
Der Rick hat die auch übrigens.
Ja, er ist ja über meinen Link gestolpert, wo ich gemeint habe, diese Jacke brauche ich.
Ah ja, okay.
Aber er fährt auch das passende Auto dazu, muss man dazu
sagen. Ich weiß, er hat das entsprechend coole Auto, das muss ich auch gestehen. Obwohl dazu würde ja, glaube ich, eher eine Starsky & Hutch, sondern doch Starsky & Hutch, oder?
Du meinst ja genau. Also da gibt es ja zwei. Meinst du dieses rote Auto?
Ja.
Das könnte Starsky & Hutch sein oder Dukes of Hazzard. Also
ja, genau. Starsky & Hutch, da dachte ich, genau. Aber gut, wir kommen vom Thema ab. Also Oscars waren okay. Ich fand übrigens dieses Mal es besser als das letzte Mal. Also nicht von der Darbietung, ich habe es mir nämlich nicht angeguckt, sondern wenn ich mir angucke, wer was bekommen hat. Hugo hat ein paar bekommen, Artist hat ein paar bekommen. Das letzte Mal hat der The King's Speech so abgestaubt, der zwar kein schlechter Film ist, aber in meinen Augen echt nicht so krass Oscar-Überhäufungswert, wie es eben bei den Oscars geschehen ist.
Also worüber ich mich sehr gefreut habe, ist der Oscar für Meryl Streep.
Was hatten die nochmal, für was hat sie ihn denn bekommen?
The Iron Lady,
und also den habe ich schon gesehen, aber den stelle ich heute leider nicht vor, aber wirklich eindrucksvoll die Margaret Thatcher dargestellt.
Ja. Ich meine, bei Oscars, gerade bei Meryl Streep und solchen Konsorten, die bekommen ja oft dann einen Oscar für eine bestimmte Rolle, obwohl sie eigentlich einen Oscar für ihr Lebenswerk bekommen. Weil oft ist dann die Rolle, für die sie den Oscar kriegen, gar nicht so bedeutend wie vorige Rollen, wo sie dann aber zu Unrecht leer ausgingen. Das ist genauso wie Scorsese für viele andere Filme einen Oscar hätte bekommen müssen. Und da gäbe es sicher noch zahlreiche andere, wo dann eben irgendwann die Leute sich erbarmen und dann eigentlich für einen mittelmäßigen Film. Also dieser, wie hieß dieser Country-Film nochmal? Mit dem Duke?
The Hard Line oder?
Nee, das war
The Long Way oder The Hard Way?
Also wir wissen, wovon wir sprechen. Und dafür hat er einen Oscar bekommen, aber das war sicher nicht seine beste Rolle, die er im Leben gespielt hat. Aber er ist eben oft eher ausgegangen. Und deswegen sind die Oscars immer so ein bisschen so eine unergründliche Sache.
Ja, also die Oscars nehmen sich ja heraus, irgendwie die absolut beste Auszeichnung im Filmbereich zu sein. Und das fände ich, und naja, was ich daran halt schlecht finde, ist, dass diese Oscars ja dann auch irgendwie vermitteln, ja, von dieser Art möchte ich mehr sehen. Und manchmal finde ich, trifft das dann voll und ganz zu. Zum Beispiel Hugo fand ich sehr gut und davon will ich mehr sehen. Aber bei anderen Sachen bin ich irgendwie gar nicht begeistert. Und bitte?
Zum Beispiel?
Ich weiß nicht, ohne jetzt mich hier zu weit aus dem Fenster zu legen und ich habe ihn zu lehnen. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich befürchte, dass The Artist so eher gar nichts für mich ist.
Ja, aber das, The Artist oder auch andere Filme, es gibt ja sowas, was so Oscar-Material genannt wird oder wo man sagt, der ist für einen Oscar gemacht worden.
Benjamin Button beispielsweise.
Genau, also. Und solche Filme, wo man merkt, da zielt man schon auf. Und es gibt schon so eine bestimmte Art Drama, die ganz eindeutig so der typische Oscar-Geschmack ist. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt immer den Zeitgeist von davon wollen wir mehr sehen widerspiegelt, sondern eben so eine ganz bestimmte, so einen Forrest Gump und solche Geschichten. Das sind so ganz typische Oscar-Bait-Filme. Und The Artist, Carsten, ich weiß nicht, ob du dir nicht doch gefällt. Aber es ist natürlich eine Liebesgeschichte mit drin und weiß nicht, ob das dein Ding ist.
Ja, das war.
Obwohl du doch so gerne Filme mit Julia Roberts guckst, oder nicht?
Hä? Ja, natürlich. Aktuell glaube ich Spieglein.
Ah, okay. Guckst du dir den dann auch an, weil sie da mitspielt, oder? Nee. Aber bist du denn generell ein Mensch, der Liebesfilme nicht so toll findet, oder habe ich mich da jetzt getäuscht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man irgendwie, es gibt ja selten irgendwie den reinen Liebesfilm. Es gibt zum Beispiel Filme, in denen die Liebesgeschichte sehr gut funktioniert. Ich glaube, eines der besten Beispiele ist
ja die Twilight, ja, ich weiß.
Genau. Aber dann zweitbeste ist die wunderbare Welt der Amelie. Ich glaube, und da funktioniert die Liebesgeschichte zum Beispiel sehr gut und da gefällt es mir. Aber bei, ich weiß nicht, ob das dann auch ein reiner Liebesfilm ist, weil da ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht.
Also bei The Artist ist übrigens auch kein reiner Liebesfilm. Der hat schon ganz andere tragische Elemente. Aber wenn dir Amelie gefällt, ich weiß überhaupt nicht, oder andersrum, warum denkst du denn, dass The Artist dir nicht gefallen wird?
Ja, ich weiß nicht. Zum einen habe ich das Gefühl, dass das irgendwie dann irgendwie so YouTube 320p-Version, dass das irgendwie nicht so sehr modern aussieht. Und ja, ich hab keine Ahnung. Schon alleine der Titel sagt mir nicht zu.
Hast du was gegen Künstler?
Ja, also irgendwie weiß ich nicht. Es weckt bei mir nicht das Interesse, zum Beispiel um den guten Film Kai Rabe jagt die Vatikankiller nochmal nach vorne zu nehmen. Dieser Titel, der hat natürlich alles drin. Also da denke ich mir, oh, wer ist dieser Kai Rabe und was sind die Vatikankiller? Da ist man dann direkt in der Spannung drin. Aber bei, ja, ich weiß nicht, The Artist, da weiß man erstmal nicht, was man davon halten soll.
Also du willst im Titel schon wissen, worum es geht.
Ein ähnliches Problem hat übrigens auch John Carter.
Das wollte ich jetzt nämlich raushauen. Das ist doch genauso. Warum haben sie den eigentlich nicht John Carter from Mars genannt, wie das Buch, glaube ich, sogar hieß? Nein, du, das war kein Witz.
John Carter of Mars. Also.
Ja, of Mars, genau. Also, aber egal.
Aber da wundert es mich wirklich, also ich kenne ja die Bücher und ich war wirklich überrascht, dass Disney bereit ist, so viele Millionen in den Film zu versenken, wo eigentlich schon jeder, wenn man so ein bisschen es verfolgt hat, gesagt hat, der kann nur floppen, weil die Figur nicht bekannt ist, die Bücher keine Sau mehr kennt, also...
Ja, also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob dass sie diese Franchise genommen haben, das alleine schon, dass man da schwarz malen konnte. Ich glaube, dass sie den Film total beschissen vermarktet haben. Und weil niemand wusste. Die haben ganz am Ende in Amerika dann dazu, bei der Werbekampagne dazu geschrieben, long before Star Wars and Avatar oder sowas, there was John Carter. Um zu zeigen, dass es, weil viele Leute dachten halt, als sie den ersten Trailer gesehen haben und sie haben da so ein paar blaue Aliens gesehen, haben gesagt, oh, was ist das jetzt für ein billiger Avatar-Abklatsch? Und dann der Name auch des Films ist natürlich völlig strange, aber wollen wir mit dem Roundup anfangen und darf ich John Carter vorstellen?
Ja klar, du hast ihn, glaube ich, auch als einziger gesehen.
Nee, du hast ihn doch auch gesehen, oder nicht?
Nee, ach, so einen Schund gucke ich mir nicht an.
Jetzt ernsthaft?
Nein, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe mir aber zwei Reviews dazu durchgelesen. Irgendwie, das klang alles wie ein ganz schrecklicher Unfall, der irgendwie unglaublich viel gekostet hat. Oder wie es irgendwie zwei Review-Leute gesagt haben, wenn man gerne auf der Leinwand sehen will, wie 150 Millionen US-Dollar verbrennen. 250 Millionen US-Dollar verbrennen, dann soll man sich den Film angucken, denn da sieht man es live.
Okay, ich fange mal an. Also wir haben eine Roundup-Folge heute, um wer es noch nicht gemerkt haben sollte. Also John Carter ist eine Geschichte von einem Typen, der im Wilden Westen bei einer Verfolgungsjagd in eine Höhle sich flüchtet und da irgendeinen Typen sieht, ihm irgendein Amulett abnimmt und dadurch auf den Mars gebeamt wird. Und auf dem Mars gerät er praktisch zwischen die Fronten verschiedener Parteien, die eine Art Bürgerkrieg haben und versucht so ein bisschen den Mars zu retten und ergreift Partei für die vermeintlich Guten. Und was man noch dazu sagen muss, was ihn so besonders macht, ist, dass er durch irgendeine Gravitationsgeschichte, die wahrscheinlich in den Büchern besser erklärt wird, Khalil, tippst du nebenbei? Machst du diese Todsünde etwa? Okay.
Ich schaue mir ja Pornos nebenbei.
Ah, okay. Das sind Wank-Geräusche. Nein, auf jeden Fall kann er unglaublich hoch und weit springen. Und ich gehe mal in medias res, was der Film toll macht und was er beschissen macht. Also erstmal, wenn jetzt überall sich die Leute eifern, warum der Film so ein Flop und so schlecht ist. Ich finde, es gibt ja zwei Betrachtungsweisen von einem Flop. Also beziehungsweise eigentlich ist ein Flop, dass er halt an der Kinokasse nicht funktioniert. Aber hier wird ja vor allem aufgewogen mit dem, was er gekostet hat, was mich als Zuschauer ja eigentlich mal überhaupt nicht interessieren sollte. Es ist mir doch scheißegal, ob Disney seine Kohlen einspielt oder nicht oder ob sie die aus dem Fenster schmeißen. Das macht den Film für mich im ersten Moment weder schlechter noch besser. Es kommt eigentlich nur auf den Film an. Und ich glaube, dass die Leute sich vor allem darüber ereifern, dass eben 250 Millionen Dollar in was investiert wurden, was das, diese 250 Millionen Dollar nicht zurückbringen wird. Nichtsdestotrotz ist der Film in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe, in andererlei Hinsicht aber trotzdem sehenswert. Er ist eine Katastrophe in Sachen Storytelling. Es gibt, wahrscheinlich sind es mehrere Bücher, es gibt auf diesem Planeten gibt es mehrere verschiedene Rassen und Konflikte. Und es gibt auch auf der Erde eine Geschichte und es fängt auf der Erde an, im Wilden Westen. Und das ist die erste Geschichte, wo man sich so ein bisschen verbinden soll. Und dann gibt es auch Flashbacks. Er hat wohl mal eine Frau gehabt und einen Sohn. Und dann ist man auf dem Mars und dann kriegt man in ziemlich kurzer Reihenfolge verschiedene, was geht denn da ab? Khalil, bist du das?
Nee.
Was hörst du, Philipp?
Ich höre irgendwelche komischen Geräusche.
Ja, beschreiben.
Wank-Geräusche?
Naja, egal. Also, ich hoffe, man hört es später bei der Aufnahme und mein Gehirn beginnt sich nicht zu zersetzen. Oder der Khalil denkt jetzt, der Carsten denkt jetzt, scheiße, 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 ich schneide es raus. Sonst hört man, wie ich meine Mamba-Packung aufgerissen habe.
Mamba.
Oder Mao-Am. Aber können wir einfach uns darauf einigen, dass wir alle still sitzen? Also nicht nebenbei irgendwas rumfingern. Ich habe ja einen Khalil im Verdacht. Aber gut, machen wir weiter. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Konflikte auf dem Mars und unter diesen Alien-Völkern. Und der Film versucht innerhalb von, ich glaube, 2 Stunden, versucht er einem all diese Konflikte und Rassen und Geschichten und Kriege und den Planet und die verschiedenen Eigenschaften und, alles möglichst schnell plausibel zu machen und einem zu erklären und vorzustellen. Und das Problem ist, dass man keine dieser Rassen gut genug kennenlernt oder bei nicht so richtig emotional investiert, dass man dann in irgendeiner Weise mitgerissen ist. Am Ende ist irgendein Krieg am Laufen und man hat überhaupt keine Ahnung eigentlich mehr, wer was oder warum. Und also man weiß es schon ein bisschen, aber so richtig dabei ist man nicht. Man ist überhaupt nicht mitgerissen, ist einem eigentlich scheißegal. Und es gibt da noch irgend so eine komische Runengeschichte und das neunte Element da drin, irgend so eine religiöse Geschichte, die alles für sich wahrscheinlich eine schöne Geschichte wären, aber es ist einfach zu viel. Was der Film gut macht wiederum, ist, dass er, der Hauptdarsteller ist völlig uncharismatisch und unsympathisch, also überhaupt nicht das, was man sich erhofft für so eine Franchise. Also da war Sam Worthington in Avatar noch tausendmal besser und es war ja auch so ein Gesicht, das aus dem Nichts kam. Aber der Typ ist wirklich total belanglos. Was er gut macht, ist die Special Effects, die Welt an sich ist wirklich schön gemacht. Die Kostüme, sie wirken teilweise so ein bisschen wie so aus so einem 60er, 70er Jahre Science-Fiction-Film, aber es ist auf jeden Fall sehr unverbraucht, die ganze dieser Science-Fiction-Part, die Technik, die Raumschiffe oder diese Fluggefährte mit so zwischen Segelschiff, Raumschiff und Boot irgendwie sehen toll aus. Die Alien-CGI ist ganz okay. 3D ist eine Katastrophe. Also es ist so Pappaufstellermäßig. Also man hätte ihn echt nicht in 3D, also man muss ihn sich nicht in 3D angucken, sagen wir es mal so. Und der Humorpart ist gut. Es gibt so ein komisches Viech, das ist wie so ein Hund. Und egal, wo dieser John Carter hinkommt, es schafft es irgendwie innerhalb von einer Sekunde neben ihm zu stehen. Man sieht dann aber immer so eine Staubwolke. Und es hat durchaus ein paar lustige Szenen. Also ich finde ja, Carsten, ja, Mr. New Kids und Vampir-Klamauk-Film etc. pp., du musst dir den Film eigentlich im Kino angucken. Also allein, weil du Science mal irgendwann zu mir gesagt hast, Science Fiction guckst du dir generell an und überhaupt denke ich, dass du da vielleicht trotzdem zumindest partiell deinen Spaß dran hättest. Und wenn es nur an den Special Effects ist. Und wenn es nur dabei ist, dem Geld beim Verbrennen zuzusehen, finde ich, kann man sich den Film angucken, aber eigentlich ist es ein schlechter Film. Aber ich glaube, man empfindet ihn auch deswegen so schlecht, weil man so viel erwartet oder so viel gelesen hat, wie teuer er ist und. Und die Leute bei mir im Kino haben sehr oft gelacht und sich amüsiert. Und ja, also wie gesagt, es ist nicht die Bombe, es ist weit vom Avatar entfernt, aber es ist doch irgendwie eine schöne Welt. Es wäre interessant zu wissen, wenn er noch eine zweite Chance bekommen würde, der Regisseur, der ja auch diesen Finding Nemo und Wall-E gedreht hat, wenn er noch mal eine Chance bekommen würde, wovon man jetzt nicht ausgehen kann, einen zweiten Teil zu drehen und sich dann ein bisschen mehr Zeit zu lassen und sich auf eine Sache zu fokussen, ob das dann besser wäre. Wollt ihr euch den Film noch angucken? Oder?
Also ich würde mir auf jeden Fall anschauen. Also hört sich nach guter Sonntagabendunterhaltung an.
Nee, gut nicht, aber es ist zumindest Unterhaltung.
Also er hört sich total an, als ob ich davor sitze und mir denke, fuck, also ähnlich wie bei League of Extraordinary Gentlemen, was eine ganz tolle Comicvorlage hatte, aber ein ganz furchtbarer Film ist. Von daher, ich erwarte das Schlimmste und bekomme wahrscheinlich gute Unterhaltung dadurch.
Ja, also ich hoffe vor allen Dingen, dass der Film super lang ist. Also, dass man den sich echt, dass man da sich über jede Minute freut, die man da guckt. Dann hoffe ich ganz wichtig, also ist auch ganz wichtig, dass ich nenne es mal das Harry Potter Phänomen. Das ist auch wichtig, dass das sowas in so einem Science-Fiction-Film ist. Also mit dem Harry Potter Phänomen meine ich, dass eine völlig neue Sprache eingeführt wird. Also und die dann auch maximal irgendwie schrecklich klingen muss. Also dann gibt es dann irgendwelche Muggel und Quidditch und Snitch und so weiter. Und nach irgendwie 30 Minuten denkt man, oh Gott. Also das ist auch.
Also ich weiß jetzt schon, dass du dich freuen wirst und dich in Zukunft die Erde nicht mehr Erde nennen wirst, sondern Ich habe den Namen vergessen, aber sie haben keinen Namen dafür. Also ja. Die Planeten haben in ihrem System natürlich einen ganz anderen Namen.
Ja, und wichtig ist natürlich, man muss natürlich auch die ganze Zeit, also wie nennt man das, der Zuschauer ist dann dem Film viel weiter voraus. Dass da also, wenn man irgendwie bei TV-Tropes dann irgendwie die Top 10 der TV-Tropes sich anguckt, die müssen dann alle da in dem Film vorkommen. Wie zum Beispiel der Böse, der kurz vor seinem Ende nochmal gut wird und all solche Geschichten.
Ja, vielleicht wird es doch eine Enttäuschung für dich. aber Carsten, was mich interessiert, ich hatte es ja hier schon mal angesprochen, wir hatten es ja schon zweimal drüber und du warst drin.
Ja.
Deswegen, wo wir schon bei den Kinofilmen sind, möchte ich doch von dir mal das ein oder andere zum Thema Hunger Games hören.
Wie, jetzt schon? Ich hatte eigentlich noch was anderes als erstes vorbereitet.
Ach, du wolltest so langsam aufbauen.
Ja, weiß nicht, ob ich langsam aufbauen wollte, aber zumindest der Film, der von mir noch am weitesten weg in der Erinnerung ist, den wollte ich noch nach vorne holen. Aber wir können gerne mit The Hunger Games beginnen.
Damit er nicht noch weiter weg in der Erinnerung ist.
Genau, also The Hunger Games hatte einen weltweiten Release und kam in allen möglichen Kinos gleichzeitig raus. Irgendeine Sache, das ist eine Sache, die ich generell sehr gut finde. The Hunger Games, muss ich gestehen, hatte ich vorher gar nichts von gewusst. Ich habe es aus diesem Podcast selber erst erfahren, und zwar hat vor bestimmt 10 Folgen der Philipp mal erzählt, dass er irgendwie auf welche Filme wir uns 2012 freuen. Da meinte
ja, das war aber nicht, das war unsere 2011 Abschlussfolge, sprich das war vor 3 Folgen.
Ja, genau, da wir ja alle 2 Wochen eine Folge rausbringen, ist das jetzt gerade erst 1,5 Monate her. Da hat der Philipp gesagt, hier The Hunger Games will er unbedingt sehen, weil er hätte da das Buch gelesen, und naja, dann habe ich auch, ich weiß gar nicht wieso, wahrscheinlich weil ich dem Philipp dann doch zu sehr glaube, habe ich dann auch mal irgendwann mal das Buch gelesen und muss sagen, ich habe mich schon lange nicht mehr so schnell durch ein Buch gefräst, wo ich das wirklich am wenigsten erwartet hätte, dass mir das gefallen würde, weil ich hatte irgendwie sowas Twilight-mäßiges erwartet, aber The Hunger Games ist dann doch völlig anders. Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, den Film und das Buch so ein bisschen, also oder den Film vorzustellen, ohne das Buch groß zu erzählen, aber die Hintergrundgeschichte ist, naja, relativ schnell erzählt. Und zwar gibt es, also im Prinzip ist das ein Science-Fiction-Film und er spielt in den USA. In den USA gab es in naher Zukunft einen Bürgerkrieg, und dieser Bürgerkrieg sorgt dafür, dass es 12 Distrikte gibt, ehemalige, ja, ich würde sagen, Städte und eine Hauptstadt. Diese Distrikte haben sich gegen diese Hauptstadt aufgelehnt, und diese Hauptstadt unterjocht die Distrikte sehr streng. Als Strafe dafür, dass sich die Distrikte irgendwann mal gegen diese Hauptstadt aufgelegt haben. Um diese, ich nenne sie jetzt mal einfach mal Ortsteile, weil ich das Wort Distrikt nicht mehr hören kann, um diese Ortsteile auch immer daran zu erinnern, dass sie halt unter dem Capital zu leiden haben, sorgen sie dafür, dass jedes Jahr ein ziemlich makabres Losverfahren gemacht wird. Denn aus jedem dieser Stadtteile oder Bezirke wird sowohl ein Mädchen als auch ein Junge im Alter zwischen, oh, ich glaube, 12 und 18 gelost, die dann in einem Battle Royale-ähnlichen Kampf in einer Arena, die extra dafür jedes Jahr neu hergerichtet wird, gegeneinander bis zum Tod kämpfen müssen. Und zum Ende bleibt nur einer über. Warum heißt das The Hunger Games? Zum einen, weil diese Bezirke in sehr starker Armut leben und Hunger da ein tatsächlich ernstes Problem ist. Und während sie in dieser Arena kämpfen, müssen sie sich auch selber versorgen. Ähnlich wie in Battle Royale hat man dort auch das Feature, dass es Waffen gibt, die in dieser Arena gebracht werden. Diese Waffen sind von unterschiedlicher Güte manchmal, und die Leute versuchen halt am Anfang dieses Kampfes daran zu kommen. Nun gut, ich will nicht zu viel von der Story vorwegnehmen. und lieber ein bisschen mehr von dem Film erzählen. Im Vergleich zum Buch muss ich erstmal sagen, fand ich es ein wenig schade, dass sich die Hauptdarsteller nicht getraut, dass sich die Regisseure oder die Macher des Films nicht getraut haben, den Film ein wenig brutaler zu machen. Denn was im Buch an vielen Stellen noch unglaublich brutal rüberkommt und ein wenig, ich weiß nicht, detaillierter erzählt wird, ist im Film um einiges vereinfacht worden. Es ist jetzt, man steht auf einer ziemlich bescheuerten Situation, wenn man sagt, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn in diesem Film diese Kinder sich noch viel brutaler umbringen würden. Aber es ist irgendwie eine Eigenschaft dieses Buches, das einen dann noch irgendwie da besonders gepackt hat. Die Schauspieler, die das Gesamte erstmal verwirklichen, weil es dreht sich hauptsächlich immer nur um eine Person, also die weibliche Hauptrolle, aus der Ich-Perspektive auch das Buch erzählt wird, die heißt Katniss Everdeen, die ist sehr gut gecastet. Man sah die schon zum Beispiel in X-Men und die bringt diese Rolle dieses toughen Mädchens, das auch kein Problem damit hat, um selber zu gewinnen, andere umzubringen, ziemlich gut rüber, aber nicht ohne auch noch irgendwie so ein wenig Mitleid zu erzeugen. Also man kann da jetzt nicht irgendwie so eine, Rambo-mäßige Person erwarten, sondern die Katniss ist sich über die Probleme, über die Absurdität dieser gesamten Spiele und so weiter auch ziemlich bewusst. Kurzum, den Film fand ich ziemlich gut. Wenn man das Buch nicht gelesen hat, glaube ich, ist der Film noch um einiges besser. Wenn man das Buch gelesen hat, ist man an manchen Stellen bestimmt ziemlich enttäuscht. Aber das macht den Film nicht unbedingt schlecht.
Kurze Zwischenfrage.
Gerne.
Sieht man denn auch zumindest irgendwelche Kinder, die getötet werden? Also gerade am Anfang, als dieser Startschuss ist, ohne jetzt spoilern zu wollen,
ja,
sind ja gleich welche, die irgendwie so ein Messer durch den Hals kriegen oder irgendwie solche Geschichten.
Genau.
Sieht man das in irgendeiner Weise?
Jein, also während im Buch erzählt wird, dass Katniss irgendwie Blut ins Gesicht spritzt und man genau erkennt oder genau erzählt bekommt, wie die Person umgebracht wird, geht das im Film relativ schnell vorbei. Also sie versucht sich was zu schnappen, tut das dann doch nicht und rennt dann einfach nur weg und man sieht, ich sage mal, Kämpfe im Hintergrund. Also kurzum, du wirst da ein wenig enttäuscht werden, wenn du das versuchst, im Film wiederzufinden, was im Buch so eher genauer beschrieben worden ist.
Schade.
Ja.
Aber obwohl ich will dich, mach mal weiter. Entschuldigung.
Ja, wie gesagt, bildet sich immer wieder dieser Vergleich mit dem Buch auf. Viele Sachen, die im Buch irgendwie sehr schön funktioniert haben, zum Beispiel, das ist jetzt eigentlich kein Spoiler, wenn Leute sterben, wird das durch ein akustisches Signal bekannt gegeben. Also man hört im Hintergrund einen Donnerschlag und dieser Donnerschlag zeigt dann irgendwie allen Teilnehmern in diesem Kampf, ja, okay, da ist jemand gestorben. Und die wissen halt, mit wie vielen Gegnern sie zu rechnen haben. Das ist zum Beispiel ein Detail, das ziemlich untergeht. Was auch untergeht, ist irgendwie das, was die Taktik, die Hauptdarstellerin dann verfolgt. Zum Beispiel, ich will die Taktik nicht verraten, aber an einer Stelle wundert man sich. Also ich war mit Kollegen in dem Film und habe die dann gefragt, ja, warum hat die denn das getan? Und das wussten die nicht und die Erklärung dahinter war mir dann noch ganz klar, weil das im Film einfach nicht erklärt worden ist. Bei dieser Erklärung der Antriebe der Leute gehen ein paar Sachen verloren und das ist ein wenig schade. Was ganz besonders am Anfang des Films auch rüberkommt und ich weiß nicht, ob das Verhältnis zwischen Buch und Film da gleich ist, diese komisch absurde Vorbereitung, die es da am Anfang gibt. Also sie muss halt erst in die Hauptstadt fahren und sie lernt da Personen kennen, Die ist im Film fast, also die ist im Film bedeutend, also kam sie mir bedeutend länger vor als im Buch. Das fand ich auch ein bisschen schade. Und ganz davon abgesehen, Woody Harrelson als Haymitch, das ist so ein, ich nenne es mal heruntergekommenen Berater, der kommt nicht wirklich gut rüber. Könnte aber auch daran liegen, dass ich kurz vorher noch Rampart mit Woody Harrelson gesehen habe. Und da hat er mir auch nicht so sonderlich gut drin gefallen.
Ich weiß nicht, ob ich mir angucken werde, weil ich die Bücher doch recht cool fand und dann versaut man sich immer die Bücher ein bisschen. Was mich immer gefragt hatte, während ich die Bücher gelesen habe, weil ich wusste, es kommt ein Film, ist, dass diese innere Zerrissenheit in ihr, die emotionale, ja, und auch gegenüber ihrem, in den Spielen, ihrem zeitweiligen Komplizen, wie sie zu ihm steht und alles, diese ganzen inneren Monologe, habe ich mich immer gefragt.
Ja, vergiss es, ist so nicht drin. Also ich glaube, ich weiß,
aber was du meinst. Aber das macht doch den Film, das Buch, also die nicht das Buch, das macht die Geschichte doch extremst aus. Also und ja, wenn sie dann noch das Blut wegnehmen, ist doch, frage ich mich, ob man das als, wenn man das Buch nicht kennt, ob einen der Film dann umhaut.
Ja, also ich glaube, der Film hat halt diese Prämisse oder dieser Grundausgang, der da zusammengebaut wird, also diese Battle Royale-Geschichte oder diese, ich weiß nicht, wie ist das Stephen King-Buch da nochmal, Todesmarsch oder so, diese Geschichte.
Menschenjagd, genau.
Bitte?
Ja,
es war so. Also, nee, stimmt schon.
Nee, also diese Grundidee, Leute müssen gegeneinander bis zum Ende kämpfen, die kommt ja ganz gut rüber. Also diese Grundidee, die hat man nicht häufig. Also die sieht man selten in Filmen, ist aber für jeden klar verständlich. Auch was irgendwie diese Sachen, diese simplen Sachen wie Gerechtigkeit und Rache und wer ist der Böse, wer ist der Gute, das kommt auch sehr gut rüber. Also sowas versteht man sofort und das ist ja auch ein Teil, was diese gesamte Geschichte ausmacht. Was dann nicht so gut rüberkommt, ist diese ganze Vorbereitung auf diesen Kampf. Ich glaube, da sind viele Leute doch sehr abgeschreckt. Und ich muss gestehen, während in dem Kino ein paar Leute doch absolut gebannt gewesen sind, saß, glaube ich, eine Reihe vor mir ein Typ, der ungelogen alle 7 Minuten auf sein Telefon geguckt hat, um zu wissen, wie spät es ist. Weil mit irgendwie 2 Stunden und irgendwas ist das irgendwie ziemlich zäh, kann ich zumindest nachvollziehen. Und am Anfang wirkt es wirklich wie eine bizarre Geschichte zwischen dem fünften Element und keine Ahnung, so, weil es halt so absurd bunt ist an vielen Stellen. Ein Kritiker hat geschrieben, das wäre irgendwie so eine seltsame Mischung aus Dawson's Creek und the Biggest Game oder The Hardest Game, also auch wieder so eine Menschenjagdgeschichte, aber nicht Menschenjagd mit dem ewigen Marsch und so. Aber na gut, kurzum, ich glaube, der Film ist relativ erfolgreich gewesen. Also
ist der drittbeste Start der Filmgeschichte.
Ach so, ja, also sogar sehr erfolgreich gewesen.
Sau erfolgreich.
Ja, kann ich auch voll und ganz verstehen, obwohl man sagen muss, ich meine, sowas kann man wirklich sehr selten sagen. Zum Beispiel beim Herrn der Ringe hat die Verfilmung sehr gut gepasst. Dort ist das Buch doch echt besser, aber wenn man das Buch nicht gelesen hat und man einfach so mit diesen Racheideen und so, wenn man sowas einfach versteht, dann funktioniert der Film noch. Man muss sich dann am Anfang nur ein bisschen wundern, dieser Peter-Typ, wer ist das eigentlich und naja.
Also der Film ich habe gerade die neue Empire mir auf mein iPad runtergeladen.
Und, geschickt eingeworfen, dass du ein iPad hast.
Nein, ich möchte Werbung für die Empire-App machen, weil es meines Erachtens, übrigens auch an Khalil, der auch Besitzer eines iPads ist, die beste App ist, die es gibt. Ich mag keine Zeitschriften-Apps, aber die ist so gut gemacht. Und,
also ich bin gerade dabei, wenn ich ehrlich bin, schon zu schauen, wo in München The Hunger Games läuft, weil mich interessiert doch schon ziemlich. Also, muss ich zugeben.
Nee, und im Empire hat er auch eine ziemlich gute Kritik bekommen. Und er hat gemeint, die haben geschrieben irgendwie sowas wie, es gab in den letzten Jahren viele Verfilmungen großer Buchreihen, aber dieser Film wischt mit allen den Boden auf. Das ist natürlich vor allem ein, an Narnia und Twilight und so ein
Seitenhieb. Ich, mit Twilight kann ich es nicht vergleichen. Mit Narnia kann ich so ein bisschen vergleichen, weil ich da zumindest das Buch auch gelesen habe. Aber da ist es definitiv besser. Bei Herr der Ringe oder weiß ich nicht, man könnte ja fast The Dark Knight noch dazu zählen. Da wird es dann schon wieder enger. Also, Harry Potter, da müsstet ihr mir jetzt mit helfen, weil ich weder das Buch kenne, noch wirklich oft die Filme gesehen habe. Aber schlecht ist er nicht, auf keinen Fall.
Super. Nee, also ich will mir, ja, ich bin jetzt, ja, ich bin hin und her gerissen. Ich werde mir vielleicht mal dann auf Blu-ray gönnen. Ja. Aber ich habe Vorbehalte. Und ich bin übrigens sehr gespannt, wie sie das Ende umsetzen, ohne spoilern zu wollen, weil da müssten sie, das kann man nicht glatt bügeln.
Ja, doch, also funktioniert so gar nicht.
Nein, ich rede vom dritten Buch.
Ach so, okay, ja. Sonst kann ich nur sagen, Deutschland Radio Kultur hat dazu geschrieben, eine dumpfe Verherrlichung von feinen Extrembrutalitäten unter Kindern. Und das zum Film. Ich frage mich ernsthaft, was die zu dem Buch sagen würden, aber na gut.
Also was das Krasse ist, übrigens, also, Kalil, wenn ich dir was ans Herz legen darf, ja, hol dir das Buch. Hol dir die Bücher und lest erst die Bücher. Die Bücher sind so gut und so, ich glaube, wenn du nur den Film guckst, danach das Buch lesen, macht keinen Sinn mehr, weil dann wirst du immer diese Filmcharaktere im Kopf haben, wenn du das Buch liest, und dann liest du ja praktisch nur die Geschichte nach. Aber lest das Buch, also ist bescheuert für einen Filmpodcast, aber lest die Bücher. Es sind 3 Bücher und du wirst riesen Spaß haben, und kannst jeden Abend gemütlich ein paar Seiten lesen. Guck mal, der Carsten hat es auf dem Klo bei sich auf der Arbeit komplett gelesen.
Ja, hab mich morgens um 8 Uhr eingeschlossen und bis 16 Uhr komplett durchgelesen.
Und gekackt. Aber gut.
ist das Jugendbuch schon, oder?
Das wollte ich gerade sagen, es ist so seltsam, dass das ein Jugendbuch ist, weil ich finde, dafür ist es echt ziemlich gory.
Ja, aber genau da habe ich mir mal gedacht, was habe ich denn gelesen, so als ich 16 war? Und da habe ich, glaube ich, da habe ich 1 Meter Stephen King Romane im Regal durchgelesen, und die sind auch nicht gerade zimperlich. Aber nun gut.
Aber keine Jugendbücher, zumindest werden sie nicht so vermarktet.
Ja, stimmt eigentlich.
Aber gut, Kalil.
Achso, ganz dazu abgesehen.
Entschuldigung.
Ist
ganz dazu abgesehen.
Ganz davon abgesehen ist, die Grundidee ist natürlich bescheuert. Ich meine, welcher Elternteil denn jetzt mal, ganz ehrlich, da können die Verhältnisse noch so schockierend sein, lässt denn seine Kinder auf ein Todeskampf-Ding los und sagen, ja, so ist es halt.
Ja, aber das kannst
kann man nichts machen.
Das kannst du dann auch einem Battle Royale zum Beispiel vorhalten oder eben auch Stephen King Bücher oder ähnliches. Also von daher.
Ja, aber Carsten, guck mal.
Ist es ja, da haben die es ja so ein bisschen verdient. Es ist ja die schlechteste Klasse des Landes.
Nee, die wird zufällig ausgewählt. Die wird zufällig ausgewählt. Ja.
Oh, ich dachte immer, es wäre die schlechteste
Klasse des Landes. Nee, die wird zufällig ausgewählt, und der Punkt ist, ist dieser Point of wer hat Supermans Kostüm genäht, wenn der Stoff quasi nicht kaputt geht? Manchmal muss man beim Film, finde ich, einfach sagen, okay, ist halt so.
Ja, genau, okay.
Weiß ich aber nicht, weil ich hab ja letztens Der Pianist mal wieder, nee, ich habe ihn geguckt zum ersten Mal, ich hatte ihn seit Jahren hier im Schrank, den Roman Polanski-Film, und da fragt man sich auch die ganze Zeit, warum haben die Leute das mit sich machen lassen? Da stehen dann teilweise auf einem Platz irgendwie 500 Juden und dann sind da 10 Soldaten, und dann sagt man, warum lasst ihr euch noch dahin transportieren und lasst euch, warum rennt ihr nicht alle hin und versucht die zu überwältigen? Und deswegen ist das, ich weiß nicht, ob das bei Hunger Games wenn es echt wäre, ob es nicht doch so sein könnte, wenn da überall Wachen mit Waffen stehen und so eine übelste Diktatur ist. Da gibt es ja auf der Welt vergleichbare Geschichten. Könnte man auch sagen, warum lassen das Eltern mit ihren Kindern machen und es passiert trotzdem? Also ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, wo man sagen müsste, es ist unrealistisch. Seid ihr noch da?
Ja, ich könnte jetzt noch, weiß ich nicht. Wir könnten daraus, wie damals zu Inception, jetzt 80 Minuten lang über Hunger Games philosophieren, aber ich sag nichts mehr.
Nö, wir haben kein festes Schema. Da wir sowieso alle zwei Wochen kommen, können wir auch nächste Woche. Nein, aber Khalil, dann stell du mal deinen Film vor.
Gott, ich habe nur so alten Scheiß im Vergleich mit euch. Nee, Quatsch. Also der erste, den ich vorstelle, war auch von Oscar nominiert. Fand ich sehr schade, dass er nichts bekommen hat. Von Wim Wenders, Pina, tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. Also es ist für mich eigentlich sehr untypisch, dass ich mir einen Tanzfilm anschaue. Und ich bin da auch eher durch einen Trailer drüber gestolpert, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe auch neues Futter für meinen 3D-Fernseher gesucht, und was ich gesehen habe, das will ich schon vorweg schicken, war wirklich absolut beeindruckend. Pina Bausch ist die Chef-Choreografin im Wuppertaler Tanztheater gewesen, und Wim Wenders wollte schon länger über die Frau eine Biografie drehen, nur ist die 2009 gestorben. Und damit wurde dann auch nichts mehr aus der Biografie. Und stattdessen entstand dieser Tanzfilm, der wirklich auf absolut beeindruckende Art und Weise die Schaffen von Pina Bausch eingefangen hat. Anhand der Stücke Französisch, oje, Le Sacre de Breton, Café Müller, Kontakthof und Vollmond. Und was Wenders da inszeniert hat, ist wirklich ein wunderbarer Tanzfilm, der das Schaffen von einer wirklich großen Künstlerin mit wahnsinnig kreativen Ideen auch einfängt. Und seid ihr eingeschlafen?
Nee, aber der Philipp, der räumt gerade seine Bude um.
Wir hängen an deinen Lippen.
Okay, weil passt ja genau zu dem, was ihr vorgestellt habt, dass ich damit sowas komme. Nee, aber es ist wirklich beeindruckend. Und was ich so spannend fand, war irgendwie... Also ich habe den Film erstmal angeschaut und er ist eigentlich mehr oder weniger komplett ohne Off-Stimme. Reden die Tänzer in ihren Muttersprachen über Pina Bausch, wie sie zu dem Theater gekommen sind. So. Ansonsten ist aber auch wirklich diese Tanzszenen, die zum Teil wirklich ins Surreale abdriften und wo man schon ein Auge braucht, dass das jetzt nicht nur wildes Rumgestolpere ist, sondern wirklich toll choreografiertes Bewegungstanz. Und wodurch der Film tatsächlich nochmal ein ganz schönes Stück gewinnt, also das ist, finde ich, bei Filmen sehr selten, dass das wirklich der Fall ist, ist, wenn man sich den Film mit Audiokommentar anschaut, wo dann Wim Wenders erstens was zu Pina Bausch erzählt und dann zum zweiten Punkt, was den Film auch so toll macht, zur 3D-Technik, weil Wim Wenders, man glaubt es nicht, ist ein riesiger 3D-Fan. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel 3D-Filme auf meinem Fernseher gesehen, aber Wenders setzt die 3D-Technik wirklich absolut beeindruckend ein. Diese Bewegung und Raum kommt so wahnsinnig toll rüber und oft mit kleinen Elementen und nicht so überbordernd und tausende von Pop-Outs, also wirklich ein ganz, ganz toller Film über eine absolute Ausnahmekünstlerin. Und fand ich wirklich sehr schade, dass der nicht von Oscar, also dass der keinen Oscar bekommen hat, weil es wirklich toll. Ich nehme an, für euch beide, Carsten, ich brauche hier eigentlich gar nicht zu fragen, oder?
Nee, aber ich habe schon gehört, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so richtig gut rübergekommen ist, dass ein Teil, der gerade diese 3D-Technik ausmachen sollte oder war, oder was bei der Produktion besonders schwierig war, dass die Kameraposition und damit quasi den Zuschauer mit in ihre Choreografie eingepackt, einsortiert haben, sodass man irgendwie dann auch irgendwie in der Kamera irgendwie mittanzt. Da ich aber Tanzfilme für total bescheuert halte, will ich das nicht gucken. Die Idee finde ich aber trotzdem gut.
Also ich kam schon ein paar Mal dem Film bei Amazon in die Quere. Aber ich habe mir dann erstmal gedacht, hole ich mir von einem anderen deutschen Regisseur, oder ist er sogar Österreicher? Ich glaube, er ist Deutscher. Ein 3D-Film über eine Wand.
Nee, aber also was
war. Ich habe mir diesen Höhlenfilm von Werner Herzog angeguckt. Und von daher werde ich mir auch den Film wahrscheinlich angucken, gerade wenn er gute 3D-Technik bietet, weil ich habe mir ja einen neuen Fernseher gegönnt und kann jetzt auch 3D gucken. Und alleine Sachen, die einfach tolles 3D bieten, interessieren mich, und Wim Wenders kann man ja nicht viel falsch machen.
Also, was ich einfach bei dem Film Pina so toll fand, war auch, wie Wenders die Tanzszenen einfach inszeniert hat. Also gerade, ich freue mich schon sehr drauf, den Film mit jemandem anzuschauen, wo ich weiß, dass er dafür ein Auge hat.
Denkst du da an jemanden bestimmt?
Ja, an dich, Baby. Nur an dich, das weißt du doch. Nee, aber was einfach toll ist, sind, wie sie inszeniert sind, dass zum Beispiel vor der Wuppertaler Schwebebahn ein Pärchen tanzt. Oder auch das Eröffnungsstück.
Halt kurz. Vor der Wuppertaler Schwebebahn, ja? Die hängt doch 20 Meter in der Luft. Wie tanzen die denn davor?
Schau dir den Film an. Bestellen bei Amazon.
Okay, mach ich. Also, übrigens, ich finde Tanzen... Ich gucke mir gerne an, wie so Typen mit schwarz gefärbten Haaren und Proletentoasterbräune in so komischen Tanzwettbewerben. Ich finde es immer so geil affektiert, und ich fand auch schon diesen japanischen Tanzfilm, der dann geremaked wurde, super cool. Mit Richard Gere wurde er geremaked. Ihr wisst, wovon ich spreche.
Japanischer Tanzfilm? Mit Richard Gere?
Nein, das Remake war mit Richard Gere, wo einer immer abends mit dem Zug fährt, so ein Geschäftsmann, und sieht immer durch so ein Fenster so eine Frau, die tanzt, und er geht irgendwann in diese Tanzschule und hat da voll viel Shall We Dance oder so heißt der, glaube ich. Und der wurde dann irgendwann geremaked, ich glaube mit Richard Gere, und der hat so eine angenehme Beschwingtheit, dass man Lust hat zu tanzen.
Ja, aber bei aller Liebe, ich habe auch ein paar Tanzfilme in meinem Leben leider sehen müssen. Von Dirty Dancing habe ich wahrscheinlich immer noch Albträume, weil ich den.
Hey, den habe ich mir letzte Woche angeguckt. Was soll der Scheiß?
Ich tanze immer den letzten Tanz, ja, genau. Hey. Aber das ist, also damit lässt sich Pina echt null vergleichen, weil es wirklich wahnsinnig surreale Szenen sind. Und einfach auch ein Fest fürs Auge. Also jemand, der wirklich einen Sinn für Optik hat, auch für tolle Bilder in Filmen, gerade der sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen oder zumindest sich mal den Trailer auf YouTube anschauen. Dann kommt auch vielleicht ein bisschen besser rüber, was ich damit meine. Weil ich saß wirklich davor und habe gedacht, oh wow, what the fuck. Und ich war auch schon im Ballett oder im...
Was?
Just Dance, ja, so, unfassbar. Zugeguckt. Als Zuschauer, ja, nein, ich habe natürlich...
Ich habe mich gerade in Balletthosen vorstellen müssen, und das hat eine kleine Erektion, eine spontane hervorgerufen. Du meinst,
wenn meine Wampe so übers Trikot hängt, quasi, mit so einem Rauschhaut.
Mit so einem Tüllröckchen, ich muss sagen, das steht dir äußerst gut, Karin, zumindest in meiner Vorstellung. Okay, Pina heißt der, ne? Und ja. Den gibt es dann auf Blu-ray, nehme ich an.
Den gibt es auf Blu-ray, den gibt es auch in einer ganz tollen Sammlerausgabe mit Postkarten und Schlag mich tot und Soundtrack noch und ja.
Cool.
Für die Sammler unter uns.
Okay, ich mache weiter. Den Film, den ich vorstellen möchte, der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen im Kino, aber zum Glück habe ich ihn auf iTunes gefunden. Und der heißt Win-Win. Mit Paul Giamatti. Paul Giamatti kennen viele aus Sideways eventuell. Ist so ein Character-Actor, der, ja, also er hat auch in größeren Filmen mitgespielt. Ich müsste mal nachdenken, in was, aber egal. Es ist ein Drama mit sehr viel komischen Momenten. Und zwar handelt es von einem Mann, der in einer Midlife-Crisis-mäßigen Situation steckt. Er hat kein Geld, hat Schulden und eine schlecht laufende Anwaltskanzlei. Macht hobbymäßig ist er Ringlehrer, also vom Ringen. und an irgendeiner Schule. Und weil er so wenig Geld hat und gerade irgendjemand verteidigt, merkt er irgendwann, dass wenn man der Vormund ist von jemandem, dass man dann irgendwie $1,500 oder sowas im Monat kriegt, die man, wenn man sich um die Person kümmert. Und kurzerhand will er sich dann um so einen alten Mann kümmern. Und nein, der Film ist nicht irgendeine rührende Geschichte einer Männerfreundschaft, sondern irgendwann steht ein Junge vor der Tür des alten Mannes, ein sehr junger, und der ist irgendwie von zu Hause, von seiner drogenabhängigen Mutter weggelaufen, und dieser alte Mann, um den er sich kümmert, eigentlich nur aus Geldgründen, ist der Großvater des Jungen, der ihn aber eigentlich noch nie gesehen hat. Und recht schnell nimmt sich der Paul Giamatti diesen Jungen an und nimmt ihn mit nach Hause zu seiner Family, erstmal nur bis die Mutter ihn abgeholt hat. Und er nimmt ihn dann irgendwann auch mit zum Ringen. Und da stellt sich raus, dass dieser Junge das absolute Übertalent ist und wohl auch schon mal in irgendeinem Ringverein war und halt total lässig auf die Matte geht und die Jungs alle umsäbelt und auf den Rücken knallt. Und das hört sich jetzt alles sehr langweilig an, aber da ist natürlich viel Drama, Konflikte, Emotionen mit drin und vor allem sehr komische Momente. Ich mag es ja, so kleine, nebenbei komische Momente, die überhaupt nicht so fokussiert auf den Witz sind, wo man dann aber umso lauter lachen musste. Und ich musste zweimal wirklich sehr lachen bei dem Film. Und ich fand ihn sehr angenehm, sehr schön, so ein typisches Drama, so ein Sundance-Film, der aber sehr viel Spaß macht und nicht allein durch die drei älteren Herren, die sich praktisch an diesem Jungen hochziehen, also die auf einmal voll drin sind und alle wieder eine Berufung haben im Leben durch diesen Jungen und durch den Erfolg, den er hat und den auch wie ihren eigenen Erfolg feiern und sehen. Und bald entsteht dann auch so ein bisschen ein Tauziehen zwischen Mutter, diesem Hauptdarsteller und anderen um den Jungen. Aber es bleibt alles äußerst untheatralisch, angenehm und theatralisch. Win-Win heißt der Film und es gibt ihn sicher auch in Deutschland schon auf iTunes oder in der nächstgelegenen Videothek, vielleicht sogar auch im um die Ecke liegenden Blödmarkt. Carsten, hast du Lust auf den Film?
Ne. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Zeit irgendwie Lust habe, irgendwie, aber irgendwie spricht mich das nicht an. Keine Ahnung.
Okay.
Tut mir leid.
Ich habe ihn nicht gedreht, also mich,
ja, okay,
mich,
dann ist mich gut.
Trifft es peripher. Dann darfst du den nächsten Film vorstellen, Carsten.
Ach so, ja gut, okay. Womit ich eigentlich beginnen wollte, aber als ich dann mit Panem überrascht worden bin, war eigentlich eine tolle Oscar-Überleitung und zwar ein Film, der auch bei den Oscars dieses Jahr zugeschlagen hat. Es handelt sich dabei um den neuen Muppets-Film. Und den Oscar-Preis, den er gewonnen hat, ist für den besten Song. Und zwar bin ich ein Mensch oder ein Muppet? Oder im Englischen ist es Am I a Man or a Muppet? Der Film selber, ich muss sagen, ich habe nicht so viel Ahnung. Ich habe nicht so viel Ahnung von Muppet-Filmen. Die kommen irgendwie mal auf DVD vorbei und dann guckt man die sich an und irgendwie vergisst die schnell wieder. Aber bei dem Film ist mir relativ viel hängen geblieben. Ganz besonders, weil dieser Soundtrack so unglaublich gut ist. Also ich habe den mir relativ schnell danach auf bei Amazon MP3 gekauft und auf Englisch. Ich glaube, weil in den deutschen Soundtrack gibt es gar nicht. Und ich muss sagen, die Songs, die da drin sind, sind alle irgendwie gut. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht, warum das irgendwie gefällt. Das Erste ist, was mich sehr überrascht hat, ist, dass in diesem Muppets-Film überhaupt so viele Songs drin vorkommen. Also wenn man von vielen Songs spricht, dann sind das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mindestens 10 oder 12 Stück. Es ist also fast mehr Gesang als tatsächlich ja, Schauspiel, was man da sieht. Die Songs an sich sind aber erstaunlich gut. Und zwar würde ich diese Songs in unterschiedliche Kategorien einstufen. Das erste, wie ich später herausgefunden habe, ist eine Art von Songs, die irgendwie immer in den Muppet-Filmen vorkommen. Und zwar The Rainbow Connection ist das zum Beispiel. Eine andere Art von Songs sind klassische Songs aus den 80ern und 90ern, die entweder von den Muppets gespielt werden oder ganz einfach so abgespielt werden. Also klingt jetzt irgendwie ein bisschen kompliziert und verquer erzählt. Aber als Beispiel, es gibt ein Barbershop-Quartett, also so ein Barbershop-Quartett, ich weiß gar nicht, wieso das so heißt, irgendwie Friseurladen, vier Leute, Barbershop, man muss nochmal rausfinden, warum das so heißt. Das ist im Prinzip eine A Cappella-Band, die mit ihren Stimmen und mit Geräuschen, die man im Mund machen kann, Instrumente in einem Song nachspielen. Und was die nachspielen, ist dann Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Für die Jüngeren, die werden es nicht wissen, das war in den 90ern ein ziemlicher Erfolg. Und ja, muss man leider so sagen, oder?
Großartig, ziemlicher Erfolg.
Ja, hat eine ganze Generation bewegt.
Onkel Carsten, erzähl uns vom Krieg.
Ja, genau. Aber es sind auch manchmal die Songs so ganz normal drin, wie zum Beispiel von Starship, We Built the City, ist so ein 70er-Jahres-Song, den man eigentlich schon bestimmt schon mal gehört hat. Aber auch etwas moderneres, wie, ich glaube, tatsächlich heißt der Song Fuck You. Es gibt aber so eine, ich sag mal, zensiertere Version, die Forget You heißt. Und der Inhalt des Songs ist irgendwie, ja, ich marschiere die Straße runter und sehe die Frau, die ich liebe, mit einem anderen Mann, und dann singe ich Fuck You. Wie das in einem Muppets-Film passt, wird dadurch geschafft, dass zum einen eigentlich die zensierte Version genommen wird, was dann im Endeffekt aber egal ist, da dieser Song von Hühnern gesungen wird. Also man hört die ganze Zeit halt nur so Hühner glucken und so weiter und so fort. Kurzum, die Songs in diesem Film machen irgendwie alle Spaß zu hören. Dann die Schauspieler, die da mitspielen, also hauptsächlich Jason Segel, den man hier aus How I Met Your Mother kennt, und Amy, Nachnamen habe ich vergessen.
Winehouse?
Ja, Amy Winehouse singt tot mit. Nein, jetzt hast du mich rausgebracht, diese Amy-Dame. Die Geschichte des Films ist eigentlich relativ einfach, man muss sich vorstellen, die Muppets haben in L.A. angeblich so einen Park, den man sich so ein bisschen wie Disneyland vorstellen kann. Dieser Park ist aber völlig runtergekommen, weil keiner sich mehr für Muppets interessiert. Jason und sein Bruder, der wiederum ein Muppet ist, fahren zu diesem Park und wollen ihn sich angucken, stellen dabei fest, dass ein böser Typ diesen Park versucht zu kaufen, weil unter diesem Park angeblich ein gigantisches Ölvorkommen ist. Ja, die haben dann, weil diese Verträge halt immer so eine komische Klausel haben, die Möglichkeit innerhalb von, keine Ahnung, 24 Stunden oder 48 Stunden ein 10 Millionen US-Dollar oder so zusammenzutragen, um dann doch diesen Vertrag noch rückgängig zu machen. Aber ob das schafft oder nicht schafft, will ich mal einfach mal stehen lassen. Kurzum, die Story ist fast schon nebensächlich. Der Film ist an sich super lustig, wenn man denn irgendwie über diese komische Art von Humor, ich glaube, im Englischen wird sowas campy genannt. Ich weiß es nicht, wie man das übersetzen soll, und ich kann es auch wirklich nicht erklären. Es ist eine gewisse Art von albern. Ich weiß nicht, wer schon mal eine JBO-CD gehört hat, aber JBO, das ist so eine komische Band, die häufig berühmte Songs nimmt und die dann irgendwie seltsam aufnimmt. Zum Beispiel gibt es diese Idee mit einem Barbershop-Quartett, das Smells Like Teen Spirit macht, auch auf einem JBO-Album. Da sind es aber, glaube ich, da nennen die sich die Van Halen Harmonists. Egal, wenn man über sowas lachen kann oder sowas auch nur ansatzweise lustig findet, dann gefällt einem dieser Muppets-Film. Und wenn man, und dass der Film den besten Oscar für den besten Song, also Man or Muppet, gewonnen hat, sagt wirklich eine Menge aus, weil die Songs, die in dem Film sind und ganz besonders auch dieser Song, sind wirklich sehr gut. Und ich kann ihn absolut nur empfehlen, bedeutend besser als alle anderen Muppet-Filme, die ich bisher gesehen habe. Und auch ganz viele lustige Cameo-Auftritte von, weiß ich nicht, Zach Galifianakis über...
der Mann, der in den kurzen Hosen so attraktiv aussieht, ist doch auch dabei, oder nicht?
Wer ist denn der Mann, der in kurzen Hosen so attraktiv ist? Ich bin nicht da drin.
Danny Trejo.
Echt? Oh, das
oder ist das nicht, dann wurde er wieder rausgeschnitten. Das kann auch sein.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Achso, nur eine kleine Warnung. Wenn man sich einen Film im Deutschen anguckt, dann hat man ein kleines Problem, denn die Songs sind, soweit ich weiß, alle bis auf ein auch auf Deutsch gesungen worden. Also die originalen Songs wurden auf Deutsch gesungen. Aber um dann die Sache noch mal ein wenig komplizierter zu machen, nicht von den Synchronsprechern. Also man muss da ein bisschen mit leben können. Ansonsten im Englischen machen die Songs auch Spaß. Die Melodie kommt genauso gut rüber. Könnt ihr euch irgendwas unter diesem Film jetzt vorstellen oder habe ich jetzt einfach nur 20 Minuten am Stück mir irgendeinen Quatsch zusammengestottert und keiner versteht's, wie es sonst so oft ist?
Kein Kommentar, nein. Ich will den Film sowieso gucken. Ich mag die Muppet-Filme, ich mochte den Weihnachtsfilm sehr und ich mochte auch sehr diesen Piratenfilm. Sind denn die Ratten wieder dabei?
Nein.
Was, keine Ratten?
Keine Ratten dabei. Oh, obwohl... Schade.
Die Ratten in den Muppets, in dem.
Doch, ich glaube schon.
Piratenfilm waren so geil.
Oder auch nicht? Wobei, weiß ich schon nicht mehr. Aber haben sie keine große Rolle.
Ich muss ehrlich sagen, bei Muppets gibt es generell kaum eine, also nicht eine Figur, die ich nicht total cool finde.
Ja. Und also. Irgendwann, da müsst ihr mich mal zur Seite nehmen und mal genau erklären, wie das denn zusammenpasst zwischen der Sesamstraße und den Muppets. Ich meine, kommt das beides von derselben Produktionsfirma oder warum, wie passt das zusammen?
Ich weiß nicht, ob Jim Henson auch die Sesamstraße gemacht hat.
Ja,
nicht.
Er hat manche Figuren hat auch Jim Henson gemacht.
Ja, weil Kermit gibt es doch auch bei der Sesamstraße, ja. Oder nicht?
Ja, genau. Es ist zum Beispiel auch sowas wie dieser sehr berühmte Mana Mana-Song. Der kommt auch zum Beispiel in den
vor. Wobei ich glaube, dass Muppets schon durchaus eher ein älteres Publikum ansprechen soll, weil wenn man sich da, also zumindest die Serie, weil wenn man sich da so die Darsteller auch zum Teil auch anschaut, die da mit dabei waren. Und der Humor war teilweise auch, also für ein Kind finde ich schwer verständlich.
Ja, ich habe ein sehr kindliches Gemüt und ich habe alles verstanden.
Muppets sind großartig, also ich liebe sie.
Ja, sind sie auch sympathisch und man kann froh sein, dass sie wieder reanimiert wurden. Khalil.
Ja, bei mir geht's jetzt nach Indien und keine Angst, ich werde jetzt keinen vierstündigen Tanz- und Gesangsfilm vorstellen, weil ich muss auch zugeben, ich habe echt Probleme mit dem indischen Kino. Also das indische Kino ist ja auch wahnsinnig auf Hochglanz getrimmt und eben eine Stunde Tanz- und Gesangsszenen, selbst in Actionfilmen, wo ich teilweise mir wirklich gedacht habe, so, nee, das muss ich mir nicht antun. Aber aus Indien kommen auch wirklich tolle Filme. Salaam Bombay ist einer und mein nächster ist ebenfalls eine absolute tolle Entdeckung. Die können vor allem auch dich ansprechen, Philipp. Gandu Wichser.
Was soll das jetzt? Erzähl.
Ja, ist wieder vom Label Bildstörung, die den Film in Deutschland auf DVD veröffentlicht hat. Ist ein indischer Independent-Film aus, was ein Bild der Stadt Kalkutta zeichnet. Und ist sehr minimalistisch, fast schon gedreht, aber in Schwarz-Weiß mit sehr vielen Schnitten allerdings. Und kriegt dadurch auch eine eigene Ästhetik und weicht dadurch diesem indischen Hochglanzkino auch ziemlich ab, aber mal ein bisschen was zur Handlung. Der Rumtreiber Gandu lebt eben in Kalkutta mit seiner Mutter und lebt vom Geld von ihrem Liebhaber, auch ein sehr, sehr komischer Typ. Und beide sind eigentlich abhängig. Und eigentlich macht der Gandu nichts anderes als Pornos schauen und träumt von der Karriere als Rapper. Da musste ich dann doch irgendwie an dich denken, Philipp. Hallo?
Ja, ja, ja. Ich frage mich, warum du da an mich denken musst. Nein, erzähl weiter.
Ja, also er lernt einen gleichaltrigen Rikscha-Fahrer, kennen, der Bruce Lee fährt, auch ein saucooler Typ. Und dadurch gerät sein Leben auch aus den Fugen. Es folgen Drogenexzesse, da wird der Film auch tatsächlich kurz mal farbig, wo Gandu eben vom echten Sex träumt. Und das Ganze ist ein ziemliches Bildgewitter jedenfalls. Und es ist trotz einer wahnsinnig, also schon einer pessimistischen Botschaft, ich meine, die Stadt ist halt echt mal, ist es ein Film, der sehr vom Leben spricht, Pop, und ein wahnsinniger, kraftvoller Film auch. Also dazu auch wirklich eine tolle Hip-Hop Musik, die so ein bisschen in die Richtung von Asian Dub Foundation geht, was den Film dann auch nochmal ziemlich cool macht. Also für jeden, der wirklich mit indischen Filmen, so wie ich, ein Problem hat und Indie-Kino ein bisschen schätzt, dem kann ich den absolut einen Satz legen. Und allein dir, Philipp, wirklich möchte ich ihn empfehlen wegen der echt, echt coolen Musik.
Ja, jetzt ist die Frage, ist der auf Englisch gedreht?
Ah, das ist ein bisschen tricky bei dem Film. Also,
hast du dir wahrscheinlich auf Deutsch angeguckt, oder?
Nee, auch auf Englisch. Aber er ist mit deutschen Untertiteln. Und das Tricky an dem Film, auch ein großes Lob an Bildstörung, ist, dass Schriftzüge in dem Film auch echt eine große Rolle spielen. Und die sind nicht irgendwie lieblos übersetzt oder ähnliches oder überschrieben, noch schlimmer, sondern haben sich auch wirklich schön ins Gesamtbild reingepackt. Und kannst du ja auch natürlich in Englisch anschauen. Nee, auf der deutschen tatsächlich nicht. Ich check's gerade als tatsächlich nur Untertitel Deutsch und Bengali als Sprache.
Okay. Ich werde mir vielleicht angucken. Ich möchte unbedingt diesen einen indischen Terminator-mäßigen Film sehen. Mit diesem Typen, der dann 2 Millionenfach zu sehen ist und dann so eine Schlange bildet. Ich habe da nur eine Szene gesehen, die 5 Minuten ging. Und alles in den Schatten gestellt hat, was Hollywood hervorgebracht hat. Weißt du, welchen Film ich meine?
Nee, also wie gesagt, vom indischen Film drehe ich einen riesigen Bogen normalerweise. Da gibt es auch diesen einen Darsteller, Kasim Khan oder wie auch immer, ja, der auch ungefähr 2000 Mal in 2000 Filmen zu sehen ist.
Es gibt echt, also ohne Scheiß, diese Special Effects sind echt top-notch. Die sind wirklich... ist super cool. Die werden verfolgt von so einem Typen, der sich multiplizieren kann. Carsten, weißt du, wovon ich spreche?
Multiplizierterminator? Keine Ahnung.
Er ist dann einfach tausendfach und hält sich an den Armen und bildet eine Riesenschlange, die sich so, also aus Menschen, die sich so durch die Stadt... Es ist unglaublich.
Ich glaube, du meinst Matrix 2.
Nein, es ist von allem abgekupfert, aber diese Szene, also dass ihr die noch nicht mal im Internet gefunden habt, ich bin ein bisschen schockiert. Unsere Hörer, ich weiß es nicht, ich muss sie mir aber irgendwann mal angucken, weil es einfach unglaublich geil ist.
Wie der Mann, der sich multiplizieren konnte.
Ja, also was ich sagen wollte, dass die Inder durchaus, also das indische Kino ist ja auch eine Riesenindustrie. Inder sind ja wirklich wahnsinnig große Kinogänger auch. Und die indischen Filme sind ja generell eigentlich nie scheiße produziert oder so. Da steckt echt manchmal ganz schön Geld drin. Also von daher, aber spätestens, wenn sie dann halt anfangen zu singen, also da geht bei mir so, fängt das Augenlid an zu zucken irgendwie. Und das ist nicht gut.
Also ich habe Indien lieben gelernt. Ich war ja in Indien mal. Und da war ich vielleicht 17, 18. Und die haben diese riesen handgemalten von Kindern auf so Bambusgerüsten Kino-Werbungen.
Oh, die sind so toll.
Ich habe in Indien dann angefangen zu lieben, als ich einmal über eine gesamte, über einen gesamten Platz, einen bestimmt 50 Meter langen, im Spagat dasitzenden Jean-Claude Van Damme, der also riesengroß, der für Bloodsport oder irgendwas, da habe ich gedacht, okay, Inder sind meine Homies. Aber das nur am Rande. Nein, cool, es ist ein interessanter Tipp, wenn ich ihn mal für kleines Geld sehe, dann werde ich mir dieses allein durch Khalils Erwähnungen mir verhasste Label Bildstörung mir wohl ins Haus holen müssen.
Und der wird G-A-N-D-U geschrieben?
Ja. Ah. Also, verhasstes Label finde ich jetzt gemein, weil ich muss sagen, ich würde in Deutschland kein Filmlabel rausbringen, was sich so Mühe gibt mit Film, weil wenn man so wie ich halt ein bisschen sammelt, dann bekommt man halt schon teilweise mit, dass es eigentlich nur so, hey, bestelle ich mir dann, wenn er billig ist. Und wenn man sich überlegt oder so mal so beschäftigt, was so ein Einkauf kostet, wie aufwendig das Ganze ist. Also ich hatte es mal mit Victor, dass so ein Label wie Criterion in Deutschland nie funktionieren würde. Also nie. Und von daher finde ich super, dass es noch so, nee, gibt es ja eine Menge andere auch, Turbine oder so, die sich wirklich einen Arsch aufreißen, um bestimmte Sachen rauszubringen.
Turbine, pass auf, Moskau. Der Film, den ich meine, heißt Indian Robot und dann Endhiram. Also Endhiram. Und ich verlinke euch den mal auf Skype, nur damit ihr wisst, ihr könnt ihn ja stumm nebenbei gucken, während ich meinen nächsten Film vorstelle und ihr werdet in Schamesröte erstarren, wie gut der Film ist.
Was ich schon total gut finde in dem YouTube-Link, den ich zusammengesucht hat, ist oben groß rot eingeblendet For Language Imperialism Click hier. Was so viel heißt wie für englische Version hier klicken. Aber egal. Er springt gerade über eine alte S-Klasse. Ist das der Film?
Ja. Es ist einfach die Special Effects sind so geil over the top. Ich werde den auch natürlich auf die Khalil, hast du ihn gefunden? Ich habe ihn dir auch geschickt.
Ja, ich muss den Ton ausschalten.
Ja, du kannst ja bei YouTube. Das ist, wir bringen hier ein bisschen Gemütlichkeit. Ihr guckt mit uns ein bisschen, ihr hört uns zu. Ich habe mir gerade was zu knabbern geholt.
Aber ja, also in dieser einen Szene hat er jetzt gerade den alten SLK so beschleunigt, dass sich die Vorderräder abgehoben haben. Etwas, was Mercedes bestimmt total gerne sieht.
Pass auf, jetzt gibt es gleich so eine Bedrohungsszene. Und dann sag mir mal bitte, als er die Waffen
die LKWs zusammen.
Ja, aber wart mal ab, wenn er die Waffen von den ganzen Soldaten sich über Magnetpowers zu sich ranzieht und dann
passiert
einen geilen
gerade.
Move. Die sortiert. Und das ist einfach Waffenzücken like a boss.
Großartiger Trailer.
All triggers what? Connected oder was?
Hm?
Ja, egal.
Er nimmt das Auto als Schutzschild. Wow.
Nee, aber mal ganz ernsthaft. Das sieht echt
die 180 Grad Kopfdrehung hättest du erwähnen müssen.
Formation Modes 4 erinnert mich so ein bisschen an die Asterisk-Comics, wo diese römischen Legionäre sich dann mit ihren Schildern so in so, weiß ich nicht, Schildkrötenformation und so zusammenstellen. Oder auch in Kugelform. Alter, das ist ja 8 Minuten lang. Ich mache jetzt hier mal aus.
Ja, und das ist auch unhöflich unseren Gästen gegenüber, aber ihr seht schon, was dahinter steckt. Ne? Also, großes Kino. Da bin ich schon, na, was soll ich machen? Stakeland. Oder soll ich Hostel 3 nehmen?
Hostel 3.
Okay. Hostel 3. ich habe natürlich, also wenig erwartet, ist schon wieder eine Übertreibung.
Ich bin überrascht, Hostel 2 ist an mir schon mal total vorbeigegangen, aber das kann passieren.
Ja, ich habe gedacht, es war wirklich so einer dieser Abende, wo ich mit meinem iPad, Carsten, im Bett lag und ich wusste, na, was soll ich gucken? Und irgendwie alle Filme, die es neu gab oder so, kannte ich schon. Dann bin ich weiter runtergescrollt und dann war Hostel 3 nicht so auf. Das kann nur scheiße sein, weil von dem habe ich nicht mal im Kino was mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, ach fuck it, ich mache ihn rein. Ich ziehe ihn mir. Ich leihe ihn mir, wie man es auf iTunes ja machen kann. Und ich muss sagen, dass ich in vielerlei Hinsicht doch fast schon sagen muss, dass ich positiv überrascht wurde. Und zwar, habe ich nicht von dem Film sogar schon mal erzählt, oder? Nee, habe ich nicht. Habe ich irgendwie
drei? Nee.
Auf jeden Fall, ich spoilere jetzt mal die Eingangsszene. Darf ich das? Das ist ja wirklich der Anfang des Films. Damit verrate ich ja nichts von der Handlung.
Ja, von mir aus.
Also Spoiler für die ersten 5 Minuten von Hostel 3. Und zwar ein amerikanischer Student läuft in ein Hotel irgendwo im Ostblock. Und er kommt bei der Tür an, öffnet die Tür von seinem Hotelzimmer und da steht so ein glatzköpfiger Typ und so eine Tussi drin. Und er so, oh, hab ich's falsche Zimmer? Und der Typ so, no, no problem, my friend. We go out in a minute. Just one minute. My girlfriend wants to take a shower. Und dann, jetzt habe ich ein bisschen gesprochen wie der Borat, aber egal. Auf jeden Fall geht sie dann in die Dusche und er so, drink with me und so. Und dann gibt er diesem Touristen eine Wodkaflasche und er so, nee, ist mir zu hart. Aber ich habe Bier dabei, wollt ihr Bier trinken? Und er so, yeah, my friend. Das ist auf jeden Fall eine sehr seltsame Stimmung. Und die Tür zur Dusche steht halb auf und man sieht die Tuss, wie sie sich dann so entkleidet. Und der Typ merkt auch, dass der Touri-Junge das sieht und guckt ihn dann so an. Und man denkt schon, oh, jetzt geht's gleich los. Und irgendwann sagt die Tuss zu ihrem Freund, komm, mir geht's nicht gut oder irgendwas. Und der geht dann ins Bad zu ihr, der Russe. Und dann sagt er, komm zu diesem Tourist, come here, we need you. Und der Tourist, man denkt dann so, hey, geh da nicht rein, das ist eine Falle. Und der geht dann irgendwann rein und dann liegt da die Freundin dieses Ostblock-Typen wirklich auf dem Boden und er kniet so über ihr und auf einmal fängt er auch an so zu zittern. Und in dem Moment nimmt dieser Touri-Junge ein Handy heraus und ruft eine Nummer und sagt, ihr könnt sie abholen. Und das war für mich natürlich, wahrscheinlich auch für euch jetzt, natürlich total überraschend, weil man bei Hostel denkt, doofe amerikanische Touristenkids werden im Ostblock gefoltert und nicht, dass ein amerikanisches Touristenkid sich Typen im Ostblock holt, um die, und jetzt kommen wir zur Handlung von Hostel, in Las Vegas an sehr reiche Leute vorzuführen, in einer Art Riesenterrarium, also oder beziehungsweise einem Folterraum mit Schaufenster, wo dann lauter reiche Leute vor Laptops sitzen und dann kommt ein Folterknecht herein und der Proband ist an einen Stuhl gefesselt und dann werden Wetten abgeschlossen. Wann wird er zum ersten Mal sagen, dass er mehrere Kinder hat und man soll ihn am Leben lassen? Oder mit was wird er umgebracht werden? Und da werden dann sehr hochstellige Wetten abgeschlossen. Und wir folgen einer, unsere Protagonisten ist eine Gruppe in Las Vegas, mal was ganz Ausgefallenes, eine Gruppe junger Männer, die auf, wie nennt man das nochmal, Junggesellenabschied. Genau. Und stückchenweise gekidnappt werden und eben in diesen Bunker außerhalb von Las Vegas gebracht werden, um da gefoltert zu werden. Und wie sich weiter die Handlung spannt, kann man sich ja denken. Aber es ist das, was Hostel immer war. Also so ein bisschen niedrige Sadismus Befriedigung und es hat so ein bisschen einen anderen, einen Show-Effekt dazu bekommen, weil es vorher war es ja wirklich zahl Geld, um jemand quälen zu dürfen und hier ist es eben eher so eine Art Show, wo geboten wird, da große Geldbeträge. Und man kann ihn als Gore-Hound, wie der Khalil sagen würde, eigentlich schon angucken. Ich fand ihn noch eigentlich fast den besten Hostel, lustigerweise. Hat jemand eine Meinung dazu?
Ich finde Teil 1 und 2 ganz schlimm und scheiße. Und von daher werde ich mich mit Teil 3 ein bisschen schwer tun, ob ich ihn überhaupt anschaue.
Inwieweit sitzt man denn alle 5 Minuten davor und denkt sich, ja, so ein Quatsch, das kann es nie geben. Das ist was zum Beispiel mein Hauptgefühl bei Hostel 1 war.
Und bei Herr der Ringe nicht, oder wie?
Ja, aber das ist ja das Problem mit dem Horrorfilm. Ja, Herr der Ringe gucke ich ja nicht, weil ich denke, okay, weil ich denke, Punkt.
Ja, wobei
Hostel geht, ist ja das Furchteinflößende für mich, dass ich denke, oh, ich mache mal Urlaub in der Tschechei und weil ich irgendwie nicht aufpasse, biege ich irgendwie in die falsche Kneipe ab und schwuppdiwupp bin ich hier Spaßmordknabe im Club der Superreichen. Das funktioniert aber nicht, wenn du dir vorstellst, wie absolut unwahrscheinlich oder wie absolut absurd diese Idee ist, dass es so ein Hostel oder halt so ein Club gar nicht geben kann. Und ich meine, was ist denn auch für ein Weltbild für Superreiche, denen irgendwie so langweilig ist, dass das ihre einzige Unterhaltung ist, Leute umzubringen oder zu quälen?
Naja, also
wobei, das hat ja schon ein bisschen Tradition. Also es ist ja, die machen ja nichts die Hostelfilme, was jetzt nicht irgendwie durch Volkssagen oder Urban Legends oder so und schon nicht auch zum allgemeinen Ding drin ist. Und auch zum Beispiel das mit Ed Gein zum Beispiel hat sich auch Schirme aus Lampenhaut genäht. Also solche Sachen gibt's halt teilweise schon. Also von daher finde ich jetzt Hostel jetzt zwar klar, dass alles noch auf die Spitze treibt, aber so, dass ich davor sitze und sage, ah was, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, also da, ja.
Also ich weiß nicht, Carsten, ob du nicht einfach dein Mindset, wie du an Horrorfilme rangehst, einfach mal ändern solltest. Weil natürlich wirst du bei 99% der Horrorfilme dann sagen müssen, das kann ja gar nicht sein. Und natürlich ist es unrealistisch, dass man ständig irgendwelche Leute kidnappt und sie nicht vermisst werden und man dann irgendwo in so einem bunkerähnlichen Gebäude mitten in der Wüste Nevadas sowas machen kann, ohne dass die Behörden oder irgendjemand dahinter kommt. Aber ansonsten ist es nicht super unrealistisch. Also ich kann jetzt nicht dafür sprechen, ob also wenn du schon die Prämisse, dass Superreiche sich so langweilen, als so unrealistisch betrachtest. Aber ich finde diese Idee, dass es Snuff-Filme oder irgendwelche Perversen gibt, nicht so abwegig, dass ich mich davor nicht fürchten könnte. Es ist eher so, dass man sich fragt bei dem Film und was die Spannung für mich ausmacht, welcher der Protagonisten schafft es raus und wie? Und wie würde ich reagieren, wenn ich da drin wäre? Und nimmt vielleicht einer der Protagonisten dieselbe Taktik und dieselbe Route, wie ich sie nehmen würde? Und überlebt der Protagonist dann? Oder wird er niedergemetzelt? Aber es ist, ich fand ihn von der Dramaturgie und von den Schauspielern und allem noch, ehrlich gesagt, den besten Hostel. Den zweiten habe ich mir nicht bis zum Ende angeguckt, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist mir einfach zu sick. Also da waren einfach Szenen drin, wo ich gedacht habe, das ist so unnötiges. Also so sadistisch veranlagt bin ich gar nicht, um mir das angucken zu wollen. Den ersten fand ich totalen Crap. Und der dritte, der war zumindest entertainend. Also
was eigentlich nur klar zeigt, dass du immer weiter abgestumpft bist.
Nein, was der Dritte halt macht, ist, dass er oft spielt mit Sachen, von denen du glaubst zu wissen, wie sie ausgehen, weißt du? Also du glaubst dann so, das sind jetzt die die Bösen, die werden jetzt die holen oder der ist jetzt der Böse und es dreht sich halt ein, zweimal. So wie halt in der Eingangsszene, das fand ich schon mal, da habe ich schon gedacht, hey, vielleicht überraschen sie mich ja. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, Hostel ist weit davon entfernt, auch nur in die Top 50 meiner 2012 habe ich geguckt, Filmliste vorzudringen. Aber wer auf Horror steht und die anderen mochte und Saw und so einen Scheiß mag, der darf den auf jeden Fall angucken. Herr Carsten.
Ja, vielleicht passt das da ganz gut rein. Den letzten Horrorfilm, den ich nämlich gesehen habe und den du, glaube ich, auch schon gesehen hast, Philipp, ist Red State. Was, glaube ich... Okay. Ja, oder Horrorkomödie, schwer zu sagen. Was der letzte Film vermutlich für immer von Kevin Smith ist. Ja. Kurzum, ich glaube, ich habe in Erinnerung, dass dir der Film nicht gefallen hat. Ich muss gestehen, vielleicht gerade deshalb, weil ich durch deine Erklärung eher erwartet hätte, dass der Film scheiße ist, fand ich ihn dann doch ziemlich gut. Die Geschichte von Red State ist die Geschichte von dieser typischen amerikanischen Familie, die oder Kirche, also die heißt, glaube ich, Westboro Baptist Church, die eigentlich dadurch bekannt geworden ist, dass sie auf irgendwelchen Beerdigungen mit Schildern rumsteht, auf denen, glaube ich, draufsteht, God hates facts und ja, im Prinzip Leute dann runterzieht und denen sagt, dass ihnen all das Schlechte und Schlimme widerfährt, weil sich die Menschen nicht an die Worte in der Bibel halten. Ja, quasi mit an diese Familie oder an diese Kirche angespielt, spielt auch Red State. Und zwar gibt es so ein relativ, ja, ich würde schon jetzt fast sagen, Hostel-ähnliches Setup. Und zwar drei Jugendliche wollen auf irgendeiner Internetseite, ja, ich weiß nicht, ob das so eine Erotikseite war oder so eine Dating-Seite, wollen sie mit einer Frau zusammenkommen. Ich glaube, das einzige Ziel war da wirklich Sex, aber so sicher habe ich das nicht mehr in Erinnerung. Und fahren dafür genau in diese Stadt, in der auch diese besagte Familie oder Kirche ist. Wie man sich sicherlich schon denken kann, ist das nur eine Falle. Diese drei Jugendlichen werden gefangen genommen und sollen dazu benutzt werden, um auf einer Messe geopfert zu werden. Oder, naja, wie es eher diese Kirche sagen würde, um ihnen die gerechte Strafe, die sie erwartet, an ihn durchzuführen. Das Ganze geht dann aber relativ schnell schief oder funktioniert alles anders, weil ein Polizist vorbeikommt und dann doch mitbekommt, dass da irgendwelche Jugendlichen drunter sind. Und ehe man sich versieht, kommt die ATF, also es ist so eine amerikanische Einheit, die sich für Alkohol, Waffen und Tabak einsetzt und eigentlich dadurch bekannt geworden ist, dass es vor vielen, vielen Jahren in Waco war das, glaube ich, in Texas ein Einsatz von dieser Gruppe gab, also dieser ATF, was dann völlig schief gegangen ist, und zwar deshalb, weil die Farm, die gestürmt werden sollte, weil angeblich illegale Waffen drauf zu finden waren, auch rappelvoll war mit Waffen und diese gesamte Farm eine völlig vermint war und im Prinzip sehr viele Leute da gestorben sind, und damit spielt dieser Film auch so ein wenig. Warum mir dieser Film irgendwie gefallen hat, hat ja,
das möchte ich aber jetzt auch mal wissen.
Genau, es gab irgendwie so ein paar Momente, wo ich echt überrascht war. Ich möchte nur einen kleinen Moment spoilern, und das ist jetzt leider ein bisschen schade, aber das bringt, glaube ich, ganz gut rüber, wo ich gedacht habe, hey, der Film ist dann doch an manchen oder an vielen Stellen anders, als ich ihn eigentlich erwartet hatte. man muss sich vorstellen, einer dieser Jugendlichen, und ich will gar nicht sagen, wieso, er schafft es, an eine Waffe zu kommen und rennt aus dieser Farm raus. Also er hat irgendwie so eine Schrotflinte oder so ein Automatikgewehr in der Hand und ist blutüberströmt und hat, glaube ich, nur noch irgendwie eine Unterhose an und rennt wie ein Wahnsinniger durch diese Farm, also durch ein großes Gebäude, rennt dann durch die Haupttür und rennt Richtung Freiheit. Und gerade als man denkt, er hat es geschafft, wird er erschossen. Und das Überraschende daran ist, dass er nicht von den Leuten erschossen wird, die ihn ursprünglich gefangen genommen haben, sondern von dieser ATF-Truppe. Man muss sich halt vorstellen, was die tatsächlich gesehen haben. Die belagern dieses Haus, plötzlich geht die Haupttür auf, irgend so ein Irrer mit einer Waffe in der Hand kommt auf die zugerannt. Ich muss sagen, für mich völlig nachvollziehbar und irgendwie überraschend. Von diesen Momenten gab es mehrere in dem Film. Ich muss auch gestehen, dass ich den Anführer der ATF, gespielt hier von John Goodman, ziemlich cool und eine ziemlich gute Besetzung fand, weil der irgendwie sehr glaubwürdig rübergekommen ist. Zum Ende wurde der Film leider ein bisschen absurd, aber schlecht, würde ich sagen, fand ich ihn nicht. Jetzt muss ich vielleicht fairerweise gestehen, dass ich ihn, glaube ich, nicht wie Philipp im Kino gesehen habe, sondern gemütlich auf der Couch.
Ich habe ihn gar nicht im Kino gesehen.
Ach so, okay, ja gut. Also sonst hätte ich vielleicht noch verstanden, dass man das irgendwie dann noch irgendwie ein bisschen genervter war, weil ich glaube, zum einen war der Film relativ kurz und zum anderen merkt man, dass es doch eher eine sehr günstige Produktion war. Aber ich fand den Film gut. Für so einen Horrorfilm oder ja, ich weiß nicht, ein Thriller oder eine Horrorkomödie passierte da erstaunlich viel. Sachen waren sehr überraschend. Viele der Schauspieler fand ich lustig und alles hatte irgendwie so eine gewisse bitteren Realitätsbezug. Und ja, unterm Strich ein guter Film. Schade, dass es wohl das letzte von Kevin Smith ist.
Ist es nicht.
Nicht? Oh, super.
Es ist, er schreibt noch immer noch, hatte ich auch schon mal erwähnt, an einem Film über einen Eishockeyspieler, den er wahrscheinlich in zwei Teilen drehen wird, was seine allergrößte Leidenschaft ist.
Oh, dann noch
hoffentlich. Also er ist der größte Wayne Gretzky-Fan, den es auf der Welt gibt, glaube ich. Aber ich möchte mal kurz ein bisschen da entgegenhalten. Ich finde, der Film hat einfach nichts. Also man könnte sagen, diese Szene war wirklich überraschend aber ich finde, der Film baut eine recht interessante Sache auf, nämlich so ein Sekten-Szenario, was praktisch total über die Stränge schlägt und dadurch eine Gefahr aufbaut und er fängt an wie ein Horrorfilm. Eben, sie sind da gefangen und werden gefoltert oder eben gerichtet oder wie auch immer und wie kommen sie raus. Und dann ab der Hälfte, also wo es gerade anfängt, eigentlich interessant zu werden und spannend zu werden, dieser ganze Horror, also ich habe ja auch, bin auch vorbelastet, weil ich so viel Kevin Smith Podcast gehört habe und ihn Q&As darüber reden habe hören, wie oft er davon geredet hat, wie toll dieser Sektenanführer seine Reden hält und wie eingreifend die Gesangsszenen sind und wie ergreifend, meine ich, und wie toll die Atmosphäre ist und alles. Das geht alles recht fix, ist alles nicht so, als könnte man nicht sagen, man hat sowas alles schon mal gesehen. Und nach der Hälfte geht dann einfach eine total pointless und schlecht choreografierte Schießerei los, die einfach gar nicht mehr aufhört. Es ist einfach nur noch Geballer und eigentlich fragt man sich nur noch, wie lange dauert es, bis eigentlich noch gar keiner mehr dasteht. Und die hört auch total bescheuert auf. Und das war dann der Film. Also ich finde...
Ja, gebe ich dir recht. Es kann sein, dass ich dann im Verlauf des Films immer betrunkener geworden bin. Und,
ja, das Das ist die einzige Erklärung, Carsten, die ich gelten lasse. Aber nee, gut. Ich meine, man kann ihn sich angucken. Er ist, und das ist noch das Traurigste an allem, noch einer der besseren Kevin Smith-Filme. aber er ist echt eine Pleite. Vielleicht sind es ja auch die Erwartungen von mir, aber ich meine, alle Punkte, die ich gerade vorgebracht habe, finde ich immer noch stehen wie Stein, egal wie groß die Erwartungen sind, dass der Film einfach einen total komischen Aufbau hat und auch die Schießerei am Ende, also dass das überhaupt nicht, ich habe echt was ganz anderes erwartet und das hätte man auch echt schöner machen können. Und da finde ich auch den Verweis auf das kleine Budget keine Entschuldigung. Es gibt Filme, die mit wesentlich weniger Geld gemacht wurden, die wesentlich besser waren. Aber lassen wir nicht weiter von Red State sprechen, sondern inzwischen würde ich sagen, Khalil seinen letzten Film nennen.
Letzten, okay. Da du mich heute relativ kalt erwischt hast, möchte ich einen vorstellen, den man eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen muss, den ich jetzt aber neu mir angeschafft habe. Die Rede ist von Texas Chainsaw Massacre und warum ich den jetzt rausgreife, ich keine Angst, ich werde nicht den Film vorstellen, weil ich nehme an, wirklich jeder unserer Hörer wird den kennen. Ihr kennt den beide, oder? Also ja, das Original.
Klar. Das Original kenne ich, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, das kenne ich.
Also es ist jetzt, nach ein paar Jahren, von der Beschlagnahmung dann vom Index heruntergekommen und ist jetzt tatsächlich... Man kann in Mediamarkt gehen und einen ehemals beschlagnahmten Film kaufen. Und warum ich den vorstelle, ist nicht wegen dem Film, der meines Erachtens in jede Sammlung gehört, sondern wegen der DVD-Blu-ray-Box, die jetzt erschienen ist, wo eine 2,5-stündige Dokumentation über die Zensurgeschichte von dem Film und auch über dieses absurde Freischalten, dass der überhaupt wieder veröffentlicht werden konnte, erzählt. Und das ist eine Gesprächsrunde unter anderem mit Roland Seim. Das ist ein Sozialwissenschaftler, der absolute Standardwerke zum Bereich Zensur, Film, Medien geschrieben hat. Und Jörg Buttgereit, Filmemacher und macht Hörspiele fürs WDR. Und es ist wirklich eine absolut tolle und spannende Gesprächsrunde. Da ist noch ein Medienwissenschaftler dabei, also wo man als Filmfreund und vor allem, wenn man ein bisschen auch von den subversiven Filmen gefallen hat, viel Spaß dran hat. Man bekommt, wie gesagt, natürlich noch das Original von Texas Chainsaw Massacre mit an Bord auf Blu-ray und noch eine Handvoll anderer Dokumentationen. Aber allein diese Geschichte, diese Gesprächsrunde ist ein Grund, die wirklich sehr spannend ist, weil zum Beispiel konnte der Film absurderweise nicht veröffentlicht werden, weil er erst wieder weil da erst ein Gericht aktiv werden musste und es hat sich insgesamt über 3 Jahre gezogen, dass das Label den Film überhaupt veröffentlicht werden konnte, nachdem er von der Beschlagnahmungsliste runter war. Und also es zeigt auch so ein bisschen die Absurdität der deutschen Gesetzgebung in dem Bereich und von daher wirklich sehr empfehlenswert. Also Philipp, du, glaub, dich interessiert sowas ja ziemlich gar nicht wahrscheinlich.
Was?
Genau, dachte ich mir doch.
Nein, ich möchte den Film selber, fand ich grandios und immer noch total
Das ist natürlich noch das Nächste. Also Texas Chainsaw Massacre ist natürlich ein, also er wäre definitiv unter den Top 10 meiner Horrorfilme und ist wirklich ein Meisterwerk und ein schönes Beispiel übrigens auch dafür, was man mit wenig Geld an Horror erzeugen kann, hat eine Stilikone wie Leatherface geschaffen und ist also wirklich auch ein wahnsinnig verstörender Film und meiner Meinung nach auch einer der meist unverständlichsten. Also zum Beispiel, wenn man sich mit Leuten über den Film unterhält, da kommt oft, ja, hast du gesehen, wie der Typ im Rollstuhl auseinandergesägt wurde oder der Haken bei dem Mädel ins Fleisch ging. Und das Interessante ist, das sieht man im Original nicht. Also auch in der ungeschnittenen Fassung, der ist natürlich ungeschnitten veröffentlicht worden, sieht man das nicht. Im Gegensatz zum Remake übrigens, was, glaube ich, ganz normal zu kaufen ist, so viel zu auch, wie sich sowas mit der Zeit entwickelt. Jedenfalls ist es Wahnsinn, wie bei Texas Chainsaw Massacre bestimmte Bilder im Kopf ablaufen.
Ja, ich
also die Duschszene von Hitchcock praktisch.
Die Duschszene in Hitchcock nur ein bisschen heftiger quasi.
Ja, ich fand diese Besenschlägerei fand ich eigentlich das Schlimmste an dem Film.
Ja, das war, also die muss ja wirklich, also das sieht man auch auf einer Dokumentation. Also Tobi Hooper hat wohl zu dem Darsteller gesagt, ja, schlag halt zu. Und er hat halt wohl auch richtig ab und an zugeschlagen. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, hat die Dame danach auch nie wieder einen Film gedreht. Der Film wurde in ganz kurzer Zeit gedreht und dazu noch in unter wirklich widrigen Umständen. Also der wurde ja irgendwo in der Wüstengegend mit, also wo es wirklich wohl bockheiß war. Und der Typ, der Leatherface spielt, Gunnar Hansen, der musste wohl während dem ganzen Set, dass er eine Distanz zu den Schauspielern bekommt, in diesem Leatherface-Outfit rumlaufen, was natürlich dann auch entsprechend gerochen hat. Also, aber es ist wirklich ein verstörender Film und der einem selbst heute noch ziemlich in den Sessel drückt. Und eigentlich auch so ein bisschen die Mutter für vieles im Horrorgenre geworden ist.
Ja, ich musste nur so ein bisschen lachen, weil du den Begriff Stilikone benutzt hast. Da habe ich mir so gerade vorgestellt, die berühmten Stilikonen, Audrey Hepburn, was weiß ich, Victoria Beckham, Michelle Obama und Leatherface.
Ja, jedenfalls, was ich für den Film, wenn der Film noch nicht hat, kaufen, vor allem auch wegen dem wirklich exzellentischen Bonusmaterial, was ich seit langem meiner von Film gesehen habe, wo einfach wirklich jede gute Filmsammlung gehört. Und wo das Remake auch meines Erachtens in keiner Weise trotz deutlich mehr Brutalität ranreicht. Also das ist zumindest von mir ein Anschautipp. Und wer noch nicht kennt, anschauen. Und wer ihn kennt, schaut euch die Dokus an, weil die sind wirklich sehr sehenswert.
Naja, also ich guck mal. Ich glaube, ich habe sogar eine Special Edition von dem Film und ich glaube, da sind auch solche Geschichten mit drauf. Aber,
Also es sind das ist eine 4er DVD Blu-ray Box. Okay. Das ist wirklich die umfangreichste, die ich zu dem Ding kenne, also Kinoaussagenmaterial und so weiter. Also es wäre doch cool gewesen, wenn noch eine Leatherface-Maske drin. Nein, Quatsch. Also es ist auch noch, das ist auch noch geil, ein 30 Seiten starkes Booklet dabei, wo auch nochmal Originaldokumente sind und teilweise auch absurde, also zum Beispiel der Beschlagnahmebeschluss für den Film und so weiter. Sehr sehenswert.
Okay. Ich würde sagen, weil meine Kopfschmerzen inzwischen unerträglich sind und wir auch schon eine Stunde und ich glaube 40 Minuten oder sowas auf dem Tacho haben, sage ich bis zum nächsten Mal. Anregungen an celluleute@gmail.com oder auf facebook.com/celluleute. Möchte noch jemand irgendwas zum Abschluss sagen?
Ja, nicht vergessen, nächste Folge ist mit Thomas Gottschalk.
Genau. Und Arriba, Harald Arriba. Schmidt. Und Harald Schmidt kommt ja auch. Der hat jetzt auch nichts mehr zu tun. Die kommen ja alle jetzt zu uns. Harald Schmidt, Thomas Gottschalk und
Daniela Katzenberger.
Ja, ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal habe ich da noch raus. Ich habe mir hier eine Liste, das ist im Prinzip so eine kleine Textdatei, wo immer so ein paar Stichwörter drin stehen zu Filmen, die ich in der Vergangenheit gesehen habe und die ich dann noch irgendwie vorstellen könnte, wie zum Beispiel sowas wie den neuesten Underworld oder keine Ahnung, In Time. Und bis zur nächsten Folge habe ich dann noch raus, welchen Film ich damit meinte, wo ich mir nur einen einzigen Satz zu aufgeschrieben habe. Und zwar Nicolas Cages Frau wird vergewaltigt. Film. Das muss ich bis dahin noch rauskriegen.
Oh, war das vielleicht Drive Angry? Nee.
Nee. Es ging irgendwie so um Rache und dann konnte irgendwer da irgendwen irgendwie dann umbringen oder so. Und die haben dann Nicolas Cage irgendwie angesprochen oder so. Und er konnte dann sagen, oder er hat dann die Identität des Vergewaltigers bekommen, er musste dann aber versprechen, dass wenn die Leute ihn dann ansprechen, und ich glaube, Boromir hat da auch mitgespielt, ich glaube, mit Hilfe von IMDb finde ich das noch.
Ist aber nicht 8mm, ne.
Nee, es ist moderner, er ist viel neuer.
Adaptation?
Ich hab keine Ahnung, kann sein.
Okay. Drive Angry habe ich übrigens auch gesehen, fällt mir gerade auf.
Ja, also der lebt halt.
Adaptation ist aus dem Jahr 2002 in ihrem Leben.
Ich habe übrigens.
Das hieß ja, glaube ich.
Ich habe übrigens den geilen Nicolas Cage-Film mir jetzt endlich auf DVD für 50 Cent hier zweiter Hand in so einem Laden mitgenommen. Honeymoon in Vegas. Ich finde immer noch der beste Nicolas Cage-Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt.
Ja, ja.
Ja.
Gut.
Aber sonst, ich weiß nicht, da könnt ihr mir jetzt nochmal helfen. Ich überlege ernsthaft, mir Ghost Rider 2 anzugucken. Und
nein.
Bevor ihr sagt, oh Gott,
nein.
Es ist von
nein.
Den Leuten, die Crank gemacht haben. Denkt mal
drüber nach.
Ja, ja, aber er muss so schlecht. Und Leute, alle die Podcasts und alles, was ich gehört habe dazu, Blogs, Kritiken, alle haben sich mehr erhofft und waren, er muss so viel schlechter als der erste Teil sein und das will was heißen. Ja?
Ja.
Hast du das gehört, Carsten?
Ja, dann nicht.
Gut, dann eben nicht. Okay, schönen Abend, liebe Kinder und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.